Heute zu Gast die Musiker Jan Delay und Finn Kliman.
Der Klassiker bei mir ist halt, weil ich halt, Internet war mir immer egal so. Das war früher sogar ein Schimpfwort, so wie Rollerbladen. Das war einfach uncool. Und also zu der Zeit, weißt du, 99, 98.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Dieser Podcast erscheint für OMR an einem emotionalen Tag, denn heute hätte eigentlich am 13. Mai unser Festival noch laufen sollen. 60.000 Menschen zu Gast, ist halt alles nicht so gekommen. Große Scheiße, aber wir kommen da durch. Und wir haben uns vorgenommen, alle die Elemente, aus denen das Festival besteht, die digitalisieren wir alle einzeln für sich individuell. Wir machen nicht die eine große Lösung, den virtuellen Messerundgang oder solche Sachen, daran glaube ich nicht so richtig, sondern wir sagen, okay, woraus bestehen wir und wie können wir das einzeln digitalisieren? Masterclasses werden zu digitalen Masterclass mit begleitenden Chatgroups, die kommen im Juni. Die Messe wird zu einer neuen OMR-Plattform für Software-Reviews, die launcht über den Sommer. Und halt Bühnenauftritte und special inspirierende Talks auf Bühnen werden zu Podcasts. Und dazu gehört auch dieser Podcast, den wir aufgenommen haben, schon vor 8 oder 9 Wochen, weil er gar nicht gedacht war für eine OMR-Bühne unbedingt, sondern für das Magazin, das Philipp heißt, so wie mich meine Eltern genannt haben, das wir jetzt ja jedes Jahr rausbringen, zusammen mit dem Hamburger Abendblatt und mit dem Magazin Horizont, die beide unsere Partner sind. Und auch in diesem Jahr haben wir auch gesagt, es gibt ein diesmal sogar kostenloses Magazin, könnt ihr alle downloaden, einfach mal googeln, OMR und Philipp Magazin. Und da sind tolle Elemente drin, wie ich finde. Muss ich natürlich auch sagen, aber meine ich wirklich so, unsere Top-50-Liste, die 50 abgefahrensten Digitalpersonen aktuell, auch ein paar ganz skurrile Fälle dabei, mein Corona-Tagebuch habe ich lange dran rumgeschrieben und halt dieses Interview mit Finn und Jan. Und damit es ins Heft rein konnte, mussten wir schon vor ein paar Wochen aufnehmen. Da war halt Corona noch gar kein Thema, als wir zusammen saßen hier im Büro. War die Stimmung noch recht entspannt, recht süßlich. Es war so ein bisschen Corona schon da. Ihr könnt es auch im Tagebuch nochmal nachlesen. Ich war nicht ganz so entspannt, aber es war trotzdem irgendwie cool, ein paar Stunden mit den Jungs zu reden über das Musikbusiness, wie sich die Branche verändert hat, wie die beiden das sehen. Ich meine, Film hat jetzt seit neuestem ja auch Musiker, seit 1, 2 Jahren erst, aber schon mit Nummer 1 Hits. Jan, wie gesagt, einer der ganz großen Musikstars der letzten Jahrzehnte in Deutschland. Und ja, beide enge Freunde von OMR. Ich glaube, Finn war schon ein paar Mal im Podcast, haben wir viel zu verdanken. Und bei Jan muss man sagen, ohne Jan wahrscheinlich kein OMR in dieser Form, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Er war einer der ersten Musikstars, die uns vertraut haben, der beim OMR Nummer 2 oder ja, ich glaube, es war Nummer 2 mit Bo aufgetreten ist oder im Jahr nach Bo. Und da ganz überrascht war, dass alle saßen, alle Sakkos anhatten, alle 0 Promille hatten und sagte, was ist denn hier los? Spinnst du? Wo hast du mich hier hingeholt? Und dann trotzdem da richtig geil abgerissen hat und damit das ganze Thema für uns gestartet hat. Danach kam dann Udo und da muss man auch sagen, ohne Jan kein Udo, ohne Jan kein Deichkind, hat dann auch seine Kontakte uns zur Verfügung gestellt. Das war echt super und ja, sind wir stolz, dass wir da solche Partner haben, nicht nur auf der Medienseite, sondern auch auf der Künstlerseite. Und deswegen jetzt dieser Podcast, in dem wir halt über Musikbusiness gesprochen haben, ist ein bisschen skurril schon, weil die beiden eigentlich gar nicht zu Marketing passen. Denn beide lehnen ja jede Art von Werbeanfragen eigentlich traditionell ab. Also beide machen irgendwie keine Werbung. Und das liegt mir natürlich irgendwie fern. Ich habe dann auch im Podcast zu Jan gesagt, wahrscheinlich hast du irgendwie 30 Millionen Euro insgesamt liegen lassen, weil du alles abgesagt hast. Und dann war er natürlich fassungslos und hat darüber aber einen lustigen Spruch gebracht. Ja, und warum das so ist und wie die beiden das sehen und einfach ihr Blick auf diese ganze Welt. Ich glaube, es ist ein hörenswerter Podcast. Der geht direkt los, ganz unmittelbar. Irgendwann ging das Mikro an, da sprachen wir gerade über Bitcoin-Investments und dann irgendwie über, oder Hanf-Investments und dann über Bitcoin. Also es ging so ein bisschen ungeplant los. Aber wie hat hier der langjährige Partner von Jan bei Beginnern, Daniel, ist ja mittlerweile auch im Bitcoin-Bereich tätig und Finn erzählt gleich, dass er 30.000 verschiedene Währungen hat oder sonst was. Also skurril ging es los und dann wurde es aber hinten raus immer konkreter und irgendwann hatte das Gespräch auch einen richtig roten Faden und es, glaube ich, macht Bock zuzuhören und ich musste selber dabei häufig schmunzeln. Auf geht's, rein in den Podcast. Was? Und Jan und reden über Pod-Investments, tatsächlich. Aber also,
ja, ist doch ein Podcast.
Ja, genau. So ist es nämlich eigentlich. Also Canopy Growth könnte ein Investment sein hier?
Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee, ich nehme das alles zurück, wenn das jetzt hier aufgenommen wird.
Damit darf man auch, da muss man, glaube ich, richtig vorsichtig sein.
Muss
ne?
einmal nachgucken.
Wenn du irgendwann einmal jemals irgendeinen Tipp gegeben hast, ne? dann bist du komplett im Arsch, wenn das nicht klappt. Ja, wir hatten da so eine große...
Was meinst du, im Arsch bist, wenn es klappt?
Ja, wir hatten doch so eine Bitcoin-WhatsApp-Gruppe und so. Und da sind ja alle mittlerweile bankrott. So, dass ja alles gar nicht funktioniert. Und das wird nachher auf eine Person geschoben, die damit auch richtig Stress gekriegt hat. Also... Und das, ich habe das ja, für mich war das immer die ganze Zeit völlig klar, so, dass das auch nicht klappen kann, so, ne? Also ich bin auf niemanden sauer. Ich hatte einfach gar keine Ahnung, wir haben einfach 1:1 gemacht, was die Person gesagt hat, so, jeder von uns. Und dann ging das halt am Ende in die Hose, so. Das war ja nicht seine Schuld. Aber trotzdem wurde er von allen richtig hart angefangen.
Also, aber nicht jetzt, also nur im Freundeskreis, aber nicht jetzt.
Nee, auch darüber hinaus. Weil das halt, wir haben uns dann immer alle darüber lustig gemacht, aus Spaß. Dann waren so, ja, er hat uns ruiniert und so. Dabei war das nur ein Gag und das haben alle anderen so die Community
auch gegriffen. Und ihr habt ganz normal einfach Bitcoin gekauft,
oder? Ja, auch. Also ich hatte irgendwie 200 Währungen oder so. Wenn dann richtig.
So. Das ist aber auch so.
Ja, keine Ahnung von nix, aber immer, es ging
eigentlich,
halt gut.
Eigentlich bist du ja der ungierigste Typ, den ich kenne. Ja. Also null gierig.
Und nein, der sowas Bock ist. Einfach nur. Bock. Okay. Also, dass es spannend war. Also wie bei Jan ja anscheinend auch. Kriegt einen Anruf und dann auch keine Ahnung von gar nichts. Das probiere ich jetzt mal.
Wobei man ja sagen muss, ich war ganz überrascht. Irgendwie, Daniel macht jetzt irgendwas im Finanzbereich mit so einer App oder so.
Hab ich mitbekommen. Er ist jetzt in, also ich will nichts Falsches erzählen, weil ich keine Ahnung von dem Business habe. Aber er ist jetzt, geht jetzt in diese Blockchain-Movement
rein. Habe ich euch mit? Also,
und er hat mir schon mal versucht, das zu erklären, dass... Keine Ahnung. Er kann das. Ich habe ihn gebeten, mir das auch nochmal zu erklären. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Ich check das nicht. Aber ich freue mich für ihn. Das ist wie so ein, das ist wie keine Ahnung mit meinem Homie DJ Kotze. Habe ich immer gesagt, ich finde das toll, wenn ich da hingehe und mein alter Kumpel Kotze wieder auflegt und alle drehen durch. Aber ich fühle mich dann immer wie so eine alte Großtante oder Großonkel, der sich freut, dass die sich alle freuen, aber man versteht das nicht.
Du hast gerade erzählt, mit Podcast geht's ja genauso. Du denkst ja auch so, Podcast hast du noch nie gehört eigentlich, ne?
Ja, aber da freue ich mich nicht
drüber. Aber hörst du gar keinen einzigen?
Ich kann das nicht anhören. Nein, das Hasse ist falsch, aber ich kann das nicht anhören, wie jemand die ganze Zeit sabbelt und dann kommt keine Mucke.
Radiokind.
Ja. Und Mucke-Kind.
Ja,
wenn ich Zeit habe, mir was anzuhören, habe ich Musik. Und nicht wie jemand sabbelt. Ich habe auch noch nie ein Hörbuch gehört oder sowas, weißt du? Hab mich noch nie interessiert. Ja. Ich lese sowieso, wenn dann nur so im Urlaub, dann freue ich mich drauf, lese ich ein Buch, aber ich würde mir niemals ein Hörbuch dann auf die Kopfhörer ballern.
Vielleicht hat er auch noch einfach keinen guten Podcast gehört.
Ja, das kann gut sein.
Hatte
und vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Angst davor, wenn man einen so hat, so weil Sam hat mich auch voll gesagt und meint, ey, da sind die Derbsen so, also so über Ami-Rap. Mir da so Sachen gezeigt, das ist eben auch meine Angst, wenn ich das dann höre und das geil finde, dann bin ich auf einmal voll hooked und höre nur noch diesen Quatsch. Meine Zeit geht halt dann dafür drauf, dass ich mir jede Woche, weil das kommt dann ja auch alle paar Tage wahrscheinlich.
Auf jeden Fall,
ja. Mal den neuesten Scheiß.
Geht doch täglich, aber das ist ja da eigentlich das Coole daran. Irgendwer hat gerade gesagt, ich sag mal, weil das war, das Podcast ist die neue Alkoholsucht der C-Promis oder so. Jeder hat einen.
Ja, das habe ich auch schon gesagt. Man melden sich alle und wollen, aber die wollen das ja nicht echt. Also,
nee, die wollen einfach nur, weil
es ein Podcast ist. Ja, voll. Und vor 3 Jahren wollten die Bitcoin und vor 6 Jahren wollten sie
bei Google nach oben.
OMR.
Ja, bei Google nach oben.
Bei Google nach oben, genau. Original. Hat irgendjemand hier Zigaretten?
Ja, also ich habe Tabak.
Oder also am geilsten wäre so Öko-Zigaretten wie die da. Das ist keine Öko-Zigarette, aber zumindest ohne.
Achso, das darf ich nicht anfassen hier. Dann kannst du mir mal die Jacke da geben. Kann ich hier drin auch eine ganz normale Zigarette rauchen oder ist das nicht so? Nicht. Ist doch euer Klassenzimmer, da wurde das früher auch immer heimlich gemacht.
Nee, aber im Klo.
Wir haben einfach auch hinten in der Klasse
geholt. Während der Stube, während des Unterrichts.
Nein, so hart war niemand. So kurz davor.
Alright, sag mal, eigentlich hatte ich die Idee, euch hier hin zu überreden und danke, dass ihr es macht, weil ihr beide in diesem Jahr eine Platte rausbringt, glaube ich. So ganz normal.
Machst du?
Ja.
Geil, Alter.
Bin vorgestern fertig geworden.
Alter, herzlichen Glückwunsch, schon kommt
die. Ah, das dauert noch. 28. August.
Ah, okay.
Aber warum dauert es so lange, wenn ihr eigentlich fertig ist, bis ihr rauskommt?
Ja, ich bin jetzt mit meinem Scheiß fertig. Ja. Also Kaspar hat viel zu tun. Also ich habe quasi, also die Songs sind fertig, weißt du, mein so das alles, die Arrangements, das die Gäste, die Musiker, das ist alles fertig. Und jetzt müssen wir die mixen. Aber ich habe quasi irgendwie irgendwann kommt man ja in so Timing-Struggles. Weißt du, ich habe ganz easy angefangen, habe es voll genossen und dann, ach, nächsten Sommer schaffe ich noch nicht, dann mache ich den nächsten und mache noch Führerschein, lalala. Zeit für meine Tochter und so und alles ganz toll. Aber irgendwann geht das halt nicht mehr. Dann muss man halt sagen, okay, jetzt ist das Timing so und so, weil es gibt ja immer irgendwo irgendwelche Eckpunkte im Jahr und so, und dann den hängt man sich auf. Und
aber ist denn irgendwie Ende August ein guter Zeitraum? Weil eigentlich müsstest du doch dann diese ganzen Festivals spielen mit der Platte und sowas alles.
Für mich dachte ich immer, das wäre der perfekte Zeitpunkt. Deshalb habe ich mir den beibehalten, habe jetzt aber dann irgendwie, bin bei dem zwar geblieben, aber das neue Ding ist halt, dass man gar keine Festivals mehr spielt, sondern die erst danach spielt. Also zumindest so in meinem Genre, also weil, keine Ahnung, Deichkind und Seed haben das auch so gemacht. Und
wie ein Jahr später sozusagen.
Ja, genau, dass man halt alles, dass man sich komplett rauszieht aus allem und nicht vor der Platte, so wie ich das früher mal gemacht habe. Deshalb fand ich das immer super. Ich komme im Mai, Juni mit der ersten Single, so wie Johnny oder Anma oder so, und dann spiele ich die Festivals und habe die ganze Zeit, da sind sowieso überall Kameras und alles. Hm. Und am Ende des Sommers kommt dann die Platte. So, das fand ich immer perfekt. Und deshalb wollte ich das jetzt auch so machen, wusste aber nicht, dass sich das ganze Game schon gewandelt hat und man eben nicht mehr vor der Platte und der Tour Festivals spielt, sondern damit man den Druck auf die Tour hat und dann macht man das, die Festivals erst danach sozusagen, wenn die ganze eigene Tour schon gelaufen ist, die Leute das Bühnen, also weißt du, das Ganze, die es wirklich angeht, die haben das dann alle für sich abgehakt und dann ist man halt auf Festivals zu Gast, wo halt Leute wegen allem Möglichen da sind, nicht wegen einem selber. Und jetzt ist es halt so, ich spiele halt kein Festival und bin aber schon fertig und Ende August kommt das halt raus. Und ich bringe aber jetzt quasi dann im Mai gleich zwei Singles raus, weil das ja auch das neue Ding ist, dass man so
mehr... Ich kenne das aber alles gar nicht, ne? Ich weiß gar nichts. Also wenn du immer sagst, macht man jetzt und ist jetzt so und so, ich habe keinen Plan, wie das eigentlich geht so.
Ja, aber genau, so ist es bei mir mit Podcasts und Autos und Aktien.
Aber woher hast du denn zum Beispiel solche Informationen? Also weil du einfach guckst, wie jemand anders das gemacht hat.
Naja, weil ich mich natürlich... Ja, das und weil... Also auch einfach, weil ich... Halt genau das, was ich gerade, wie wir uns unterhalten. Ich habe keine Ahnung von Aktien, Blockchains und bla bla bla, aber Mucke ist einfach mein Ding. Und wenn ich, ich bin, weißt du, das ist mein Essen, mein Trinken, mein alles, wenn ich nicht, ich glaube, wenn ich nicht Musiker oder Künstler wäre oder auf der Bühne steht, dann würde ich irgendwas anderes mit Mucke machen. Mhm. So, weißt du, also irgendwie ein Label, Manager, keine Ahnung, mein Geld damit verdienen. Und deshalb habe ich neben meinem Beruf auch so einfach ein Faible dafür und viele Freunde, die auch Mucke machen oder Mucke verkaufen oder so. Und deshalb ist man da immer einfach in so einer Blase drin. Und deshalb erfährt man das manchmal, ob man will oder nicht.
Aber die haben das probiert und haben gesagt, es funktioniert besser, als wenn man das anders machen würde, oder was?
Ich habe jetzt weder mit keinem von der Band darüber geredet, wie es, wie das Resümee für die war. Ich habe nur mit meinem Booker geredet und habe mir angeguckt, nachdem er mir das dann erzählt hat, wie das bei den anderen war. Und habe gesehen, oh ja, stimmt, das ist so. Und dann denke ich mir einfach, okay, und mein Booker sagt mir auch nicht, wir machen das jetzt so, weil Seed und Deichkind das gemacht haben, sondern der sagt mir, ey, lass das mal bitte so machen, das ist jetzt irgendwie geiler so. Und dann denke ich mir, okay, schade, ich dachte, ich könnte im Sommer, naja, okay. Und dann gucke ich mich ein bisschen um und merke dann, okay, alle anderen machen das auch so. Mhm. Also das hat er mir noch nicht mal gesagt quasi, weißt du, das habe ich dann selber rausgefunden. Aber ich vertraue dem dann einfach.
Okay, krass.
Sag mal, wenn du...
Es ist ja auch nur ein ganz letzter Satz dazu. Es ist auch bei jemandem wie mir mit so einer Riesenband und auch so einem gewissen Level, auf dem ich einfach mich dann präsentiere, will ich natürlich auch dann... Das heißt dann, dass ich quasi vor der Tour und allem schon mit der kompletten neuen Bühne, den neuen Klamotten, alles muss schon am Start sein. Man muss so super früh anfangen. Ja. Das ist dann auch befreiend, wenn man das mal nicht muss. Weißt du, wenn man erst nach der Platte mit der Tour da kommt.
Ja.
Deshalb ist das auch cool. So, sorry.
Ich wollte, was, sag mal, dein Erfolg. Du bist auf Nummer 1 gegangen, bist du mit deiner Platte damals, ne? Was heißt eigentlich auf Nummer 1 gehen heutzutage? Erklär mal, was.
Naja, auf Nummer 1, nee, ich habe das extra von den Charts ausgeschlossen, so. Also, ich konnte nicht auf 1 gehen. Wäre ich, wenn ich das angemeldet. Also man kann ja eine Chartauswertung machen. Das wird automatisch bei jedem Label gemacht, weil das jetzt so ein Ding ist, was die alle machen. Und wir haben das damals extra nicht gemacht, um zu zeigen, dass man das nicht braucht, um ein erfolgreiches Album zu machen. So. Und dann haben wir, wenn du die Zahlen vergleichst, wir wurden nachträglich dann irgendwie akzeptiert, so, da gibt es so eine große Organisation, die stellt auch die goldenen Schallplatten aus und so. Und die macht die Auswertung. Und die hat uns als erstes Label der Welt irgendwie akzeptiert, obwohl wir nicht. Also, wir haben die nicht auswerten lassen, das musst du dir vorstellen.
Du zahlst Scan-Code, ne?
Genau. Also du für jede verkaufte Platte zahlst du eigentlich für die Auswertung Geld. Und wir haben gesagt, ey, Alter, das Geld stecken wir lieber in die Produkte, machen geileres Zeug so und scheißen auf Charts. Und nachträglich sind wir hingegangen und haben gesagt, naja, wir haben jetzt 100.000 Stück verkauft. hier sind die Beweise. Und dann haben die bei uns als allererstes Label der Welt hat gesagt, okay, akzeptieren wir so, hier habt ihr die goldene, cool. Was halt so ein Durchbruch für eigentlich alle Independent-Musiker ist, weil du das dann nicht mehr machen musst. Du zeigst denen halt, wenn das eigene System so ein bisschen gedreht ist, du denen zeigst, man braucht euch nicht so richtig. So.
Das heißt, und du hast weder Label noch Chartanmeldung.
Label musst du haben, ne? Also das kannst du ja einfach Label nennen.
Okay, das ist eine Firma, das ist eine GmbH. Ja.
So. Deine eigene Firma sozusagen.
Genau.
Okay. Bei welchem Label bist du gerade?
Naja, also das Modell, was Finn hat, habe ich letztendlich auch. Nur, dass ich dann quasi auch meine eigene GbR bin, so, und Ersteller des Produktionstapes, so wie er auch. Ich gebe es dann aber weiter an Universal.
Okay.
Zur Auswertung.
Also das ist kein Vertrag?
Das nennt man dann Band, doch, das nennt man dann Bandübernahmevertrag. Ich bin mein eigener Künstler, aber die haben das exklusive Recht, als dritte oder zweite, wie auch immer man das nennt, dass die Lizenz auszuschlachten.
Dann kriegst du einen Vorschuss normalerweise und dann spielst du den sozusagen wieder ein.
Aber das hast du nie haben wollen.
Genau. Das war ja das. Du kannst den, also das ist ein klassischer Plattenvertrag. Den gibt's als Künstlervertrag oder Bandübernahme. Bandübernahme ist das Einzige, was man tatsächlich irgendwie machen kann. Irgendwie. Künstlervertrag ist so, gibt's auch geile, ne? Aber es ist viel so, da wird alles für dich übernommen und beim Bandübernahmevertrag machst du ein Album und da können sie dir eigentlich auch nicht so richtig reinquatschen, das gibst du ab und sagst, das ist jetzt mein Werk. Entweder wollt ihr es rausbringen oder nicht. Das ist halt cool. Und dann geben die dir Geld vorher für die Produktion und so weiter und dann spielst du das Stück für Stück durch deine, je nachdem wie die beteiligt sind, auch mit Konzerten mitunter, aber vor allen Dingen mit Plattenverkäufen und Streams und so wieder ein.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Das ist das Gute, das ist die Sicherheit von dem Bandübernahmevertrag. Du kriegst als Künstler halt Geld, du wirst irgendwie eingeschätzt. Bei Jan ist es deutlich besser als bei mir. Wenn du so Newcomer-mäßig daran gehst, kriegst du halt wenig. Wenn du
aber
schon
für
geile
zweites Ding müsstest du jetzt relativ viel angeboten bekommen.
Genau.
Ja. Also es wäre vollkommen dumm, wenn man heutzutage als Newcomer bei großen Major unterschreibt. Es sei denn, du hast dir vorher schon eine riesen Fanbase aufgebaut und bist einfach schon der Shit und die lecken dir die Füße, weißt du, und wollen dich unbedingt.
Genau, dann es gibt auch
cool,
krasse.
Aber sonst
wer war das denn gerade noch? Es gab gerade so ein neues Universal Signing von irgendeinem
Batman's Jay?
So ein kleines, so ein Trapper? Kleiner Junge, 14 oder so.
Ach so, ja, so Rap, also
ja, Trap, Mumble Rap, ja, so. Der hat angeblich, ich glaube 400.000 Euro Vorschuss gekriegt, was
ein Deutscher.
Ja, was, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob die Summe ganz genau stimmt. Auf jeden Fall war das so ein Riesending, hat gesagt, er hat den krassesten deutschen Vertrag aller Zeiten gekriegt oder so. Sagen alle immer am Anfang, genau. Genau, aber das ist das, was Jan gerade meinte. Du kriegst am Anfang, außer du bist jetzt richtig krass oder du findest einen.
Aber du bist jetzt nicht mehr am Anfang, du bist jetzt schon bei Album Nummer 2. Jetzt kommt der im Mai, ne?
Genau, ja, ich hätte das ja, klar, ja.
Aber hast du einfach abgelehnt, du wolltest auch keinen
Vorschuss. Ja, ich finde das halt cool, wenn man das, wir haben ja einmal schon bewiesen, dass das so geht, so, ne?
Und du meinst, es lohnt sich für dich mehr, das selber zu machen?
Ich glaube ja. Es geht aber auch primär darum, einfach, das geht ja so, weißt du? Ich habe irgendwie das Gefühl, je weniger Leute da mitsprechen, desto geiler ist es so und dann kann man das gut machen, finde ich.
Was ja bei dir, ich meine, eigentlich, meine DNA ist ja Marketing. Und ihr beide seid ja so die krassesten Anti-Marketing-Typen, die alles absagen. Also nie irgendwie macht ihr Werbung für irgendwen. Wahrscheinlich werden...
Mit dir wird Werbung gemacht, habe ich letztes Mal gesehen. Das war so dreist, Alter.
Das ist krass, ne? Ja, das war so dreist. Und dann rege ich mich noch darüber auf und dann regen sich die Leute darüber auf, dass ich mich darüber aufrege.
Wer war das? Nicht sagen. Das machen wir wieder.
Na, die Scheiß...
Irgend so ein Einkaufsladen war das, ne?
Ach so, ja. Genau. Ja. Ich weiß... Stimmt, es gibt ja eh nur noch zwei.
Ja.
Einer von den beiden.
Einer von den Großen, das fand ich so krass, ja. Ja, wenn sie dich nicht kriegen, nehmen sie dich halt so.
Mhm. Ist das bei dir auch so?
Nee. Also ja doch, die eine Geschichte haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Wie heißt das? Baumarktkiste, ja. Genau.
Ja, das wäre natürlich, da bist du ja der Posterboy, Alter.
Genau, ja, da haben halt natürlich am Anfang viele angefragt so und wollten das. Auch immer noch gibt's ab und zu Sachen, aber ich kriege auch im Grunde keine Influencer-Angebote oder so mehr, weil alle wissen, ich mach das nicht.
Und warum spielst du nicht live Musik?
Primär Schiss vor. Okay. Ich habe wirklich einfach Angst davor. Und da, also ich
du hast mir erzählt, du hättest sogar irgendwie Hauptbühne, Rock am Ring oder sowas
spielen. Naja, ich hatte, ja klar, also Booking war irgendwie schon ein krasses Thema von Leuten. Also alle haben halt gefragt, das geht aber auch voll schnell, machst du irgendwie einen okayen Song, so dann kommen sofort alle und wollen dich halt buchen.
Aber auch für solche krassen Bühnen?
Weiß ich nicht, wie das sonst ist, aber ja, also da war das halt so. Dass,
ist das
dass
für dich so, was ist so die krasseste Bühne, die man spielen kann in Deutschland? Wann hat jemand so das größte Ding?
Boah, weiß nicht. Ich glaube schon.
Oder?
Ja, wenn man selber spielt, sowas und festivalmäßig schon Rock am Ring.
Okay, also das heißt, dann ist man schon.
Ey, wo hast du die Info denn her?
Also, mir haben wir erzählt, dass du da
angehst. Nee, okay, kann sein. Ich meine, aber das ist doch ganz normal, wenn er ein Album macht und es geht auf eins und dann das quasi nur ein Nebenprodukt von dem ist, was er sowieso macht und eine riesen Stahlkraft hat, dann leckt sich doch jedes Festival danach die Finger, dass du kommst.
Naja, das war auf jeden Fall, da haben ja ganz viele kleine Independent-Booker angefragt und ganz viele große natürlich und so. Und dann ging es irgendwann, dann hast du diesen Vorteil von alle, die Person, die es dann schafft, dich zu überzeugen, ist halt die, die gewonnen hat. So. Und dann haben die sich alle gegenseitig gebettelt und so. Nee, aber ich weiß auch nicht, live ist so, da geht ja auch, wie du gerade schon erzählt hast, wenn du eine echte Tour spielen willst, ne, das wäre ja dann schon mein Anspruch. Also wenn man das dann macht, dann auch richtig. Mhm. Und dann ist der Anspruch aber so hoch an die Geschichte, dass ich echt viel Zeit reinstecken müsste in die Entwicklung von Bühnenbild und Show und Band und Proben. Also ich kann nicht mal meine eigenen Texte. Ich schreibe die nachts irgendwann mal bei mir im Studio und dann singe ich die direkt ein und das ist mehr oder weniger ausproduziert und dann bin ich fertig. Ne? Das ist jetzt nicht so, als wenn ich, ich müsste richtig lernen, ich müsste richtig losziehen und voll viel dafür tun. Und ich habe die, das klingt doof, aber ich habe die Zeit dafür nicht, weil ich halt nicht Vollzeitmusiker bin. Die musst du ja nehmen.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir ist es genau so, nur andersrum.
Ja.
Weißt du? Ja, also, ja. Okay, ich meine, das mache ich seit 30 Jahren, da bin ich aufgewachsen. Aber genau diese anderen Sachen, die dann Leute machen, die auch Mucke machen, weißt du? Für die ich auch Interesse habe, die ich auch geil finde, aber wo ich einfach weiß, nee, ich kann das nicht machen, ja. Weil das habe ich damals bei Einfluss rausgefunden, weil da habe ich mich auch ganz schnell rausgezogen. Nee, ich will Mucke machen, ich will hier nicht sitzen und mit irgendwelchen Vertrieben diskutieren über irgendwelche Retouren oder so. Ja. Ich will Mucke machen und dann und genau so ist das bei Finn. Das ist genau das Gleiche. Man merkt irgendwann, du hast halt nur die und die Kapazitäten. Was machst du am besten oder was macht dir am meisten, was ist dir am wichtigsten? Und dann machst du nach und nach alle Kapazitäten darauf und merkst, ja, okay, bei den anderen Sachen, das kann ich halt nicht. Das sollen dann andere machen, die dafür die Kapazität
haben. Ist ja eigentlich, sagen wir mal, bei dir im Genre verrückt ist, weil so die ganzen Amis, die damals groß geworden sind, als du auch groß geworden bist, so weiß ich nicht, vor 20 Jahren, sind ja heute die krassen Business-Leute noch nebenher. In Deutschland ist es nie so gekommen, aber in den USA scheint es irgendwie so
gegangen. Ja, aber ein Jay-Z ist einfach auch nur als Musiker schon so unfassbar 500 Dimensionen weiter als Rapper, als jeder Typ, der hier rappt, dass er halt dann wundert es mich, das ist halt wie ein Michael Jordan. Dann ist es auch klar, dass der dann auch, das ist einfach ein Wunderkind. Der Typ, alles, was du von ihm kennst, jede Lieblingsline von dir, von Jay-Z, die hat er nicht aufgeschrieben. Der ist da reingegangen, hat es gerappt und fertig. Und das sind, weißt du, das ist Genie-Shit. Und so jemand, da wundert es mich dann nicht, dass der ein krasser Businessman ist. Genauso ist es mit Dre. Das ist einfach ein unfassbares Wunderkind.
Ich finde diese, hast du auch die, wie heißt nochmal der langhaarige Produzent da, der krasseste?
Welche? Rick Rubin.
Ja, genau. Diese Doku von ihm, wo auch Jay-Z war, da haben die, glaube ich, 99 Problems gemacht oder so.
Ja.
Und er ist da, geht in die Booth, fängt einfach an, er rappt das Ding ein und lässt über Lücken. Also er hat sich das gerade ausgedacht oder hat sich das vorher ausgedacht, aber weiß das alles? Kein Zettel, kein gar nichts, lässt Lücken und sagt so, ja, spiel nochmal ab. Dann füllt er die Lücken Stück für
Dieses
Stück.
Dieses Gespräch mit dem Bullen, weißt du? I saw you on the freeway driving 54. Das ist genau das, was er meint. Er rappt das ein, lässt die Lücken für den, wo er den Bullen spielt, das denkt er sich in dem Moment
das
aus.
Das ist so krass.
Das ist so unfassbar. Der Typ ist einfach, das ist ganz Lichtjahre voraus. Ja,
also was gibt's hier am Ende gar nicht? Also im Rap-Bereich, niemand so.
Haftbefehl.
Ja, okay, das ist jetzt nicht das
Niveau. Naja, aber ey, das ist das kleine Beispiel davon. Haftbefehl oder mit wem hat Haft das Ding nochmal gemacht? Der einzige echte G in Deutschland, der im Knast war?
Da gibt's einige mittlerweile.
Ja, Chata, der hat doch auch, ich meine, die ganze Aslak-Geschichte und so, die machen das. Ich meine, selbst Dings macht das auch, die haben alle eigene Labels gegründet, die bringen jetzt auch viele Leute raus, so die sind schon hinter so ein bisschen Puppet Master und fangen an Sachen zu. Also das ist jetzt kein Jay-Z Level, aber das ist auch einfach viel lokaler, weil es Deutschland ist, ne?
Meintest du jetzt das Business Level oder das Rap Level?
Ich meinte
auch er meint immer das Business Level. Okay.
Natürlich meinte
ich. Natürlich.
Business.
Ja, das machen alle.
Versuchen aber nicht jetzt so erfolgreich und nicht so in der Kombination.
Naja, nicht international und irgendwie länderübergreifend und so, aber hier schon wahnsinnig erfolgreich.
Ja, okay. Also muss man sagen, auch
genau in dem Rahmen wie in Amerika auch halt. Nur, also weißt du, das Zeug, was sie in Amerika machen, ist sowohl Label als auch künstlermäßig international.
Ja.
Und das, was hier sowohl als Künstler als auch als Label gemacht wird, ist halt Deutschland, Österreich, Schweiz.
Okay. Aber ich meine, du hattest ja schon ganz früh auch dein eigenes Label eigentlich mal versucht, ne?
Ja, genau, das war das, was ich mit Einfluss meinte. Und da habe ich dann einfach schnell gemerkt, ich habe auch mal Dynamite Deluxe gemanagt.
Hast du, ey?
Ja. Ich habe die ganzen, das war ja halt alles so, das ist alles unsere Blase und es ist quasi alles so, Einfluss ist auch nur deshalb passiert. Ich habe die gemanagt und habe halt wir haben das Tape produziert und dann habe ich das an alle Labels, an große Labels geschickt, weil wir irgendwie gedacht haben, wir sind jetzt so weit für Major oder beziehungsweise Dynamite Deluxe sind so weit und alle haben halt abgesagt und haben gesagt, nee, sorry, ciao. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, fuck you, dann machen wir das selber, so New York-mäßig. Und da, so ging das los. Dann haben wir die erste Auflage an, keine Ahnung, beim Trockendog Sams Geburtstag und Auftritt von Dynamite Deluxe, das waren irgendwie 100 Stück, schwupp, weg. Nächsten Tag in Rostock aufgetreten, nochmal 100 nachgemacht, schwupp, weg. Und dann bum, 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 bum. Dann war das Label da und dann irgendwann die erste Vinyl, dann irgendwann die ersten Longplayer, dann irgendwann die erste CD und so. Aber dann Dynamite Deluxe dann ja sowieso halt gesigned an ein richtiges Label, also an die EMI, und dann muss man sich selber Künstler suchen und ab dem Moment dann gemerkt, nee, ich will keine Künstler suchen, ich will Künstler sein, ich glaube mir zu viel Zeit, und dann mich daraus gezogen.
So. Guckst du denn überhaupt, sag mal, deine Zahlen intensiv an? Also achtest du drauf, weiß nicht, was hast du für Streams, was hast du für Verkaufszahlen, was hast du für, wie gehen die einzelnen Lieder? Also bist du da schon
natürlich
eng dran?
Natürlich, das machst du sowieso als, ich glaube auch als Musiker sowieso als Rapper. Also ich habe als Rapper angefangen und natürlich, Rap ist ja auch irgendwo so eine Art
Competition.
Leistungssport und Competition. Natürlich guckst du dir das an. Das sind nur halt in jedem Jahr ganz andere Maßstäbe, die du da ansetzt. Also sowohl von der technischen Seite, wie Musik konsumiert wird, als auch von der Einstellungssache. Ne? Ich war ja mit 15, als ich angefangen habe, ein ganz anderer Typ als dann schon mit 25. Also so mit 15 war das halt, da hast du natürlich gemessen, ob du viel gehört wirst, aber wenn du gemerkt hast, dass du von den falschen Leuten gehört wirst oder dass irgendwas in den Charts ist, dann ist das Schlimmste. Wir haben dann irgendwie früher auch immer gesagt, als wir angefangen haben, musstest du dich entschuldigen, wenn du in den Charts bist.
Ja.
Und 10 Jahre später musstest du dich entschuldigen, wenn du nicht in den Charts bist. So hat sich das ganze Wertesystem auch krass, bei uns, ne, selber geändert, weil es einfach so ist, weil halt der Hip-Hop, der cool war, früher einfach nichts für Charts, Radio oder Fernsehen war, es dann aber irgendwann geschafft hat, cool zu werden und dann halt irgendwann auch es eine Bedingung war, sozusagen mit deinem coolen Hip-Hop chartmäßig erfolgreich zu sein. So.
Wann hast du Jan entdeckt? Weißt du noch?
Ich habe schon die alten 1-Busch-Sachen gehört und so. Und auch Dynamite Deluxe und so habe ich voll viel gehört. Schon immer, also keine Ahnung, immer. Du hast vorher bestimmt auch Mucke gemacht. Aber als das größer wurde, natürlich auch so. Seitdem hat man das gehört.
So. Hat dich das so ein bisschen geprägt, also weil ich mein, bist jetzt ein bisschen eine andere Generation, aber halt auch so dieselbe Haltung irgendwie zu vielen Dingen, ist mein Gefühl. Also,
naja, aber vor allen Dingen Deutschrap, also hat eine eher geprägt, so, das ging da los, so. Das waren ja die ersten, die es gemacht haben in cool, fand ich. Und, ab da, seitdem höre ich Deutschrap viel.
Wann hast du zum ersten Mal von Finn gehört?
Vorhin, im Eingang erzählt.
Von dir.
Weißt du?
Ja, aber nicht vorhin, sondern vor, wann war das? An einem Jahr, ne? Als ich mich gemeldet habe, das war genau ein Jahr her. Da hast du mir davon erzählt und dann habe ich mir das angeguckt und habe dem gefolgt. Auf
Beide gegenseitig, habe ich gesehen.
Ist es wahr?
Und dann, habe ich nämlich zeitgleich, habe ich auch in der, da hast du, glaube ich, dein erstes Album rausgebracht. Und da war in der Juice so ein ganz kleines, so ein Ding, und da hast du nämlich auch gesagt, dass du 1-Busch gehört hast früher.
Ja.
Und das war genau da.
Wir haben auch mal telefoniert, fällt mir gerade.
Genau, und da habe ich dich nämlich angerufen, weil er mir von dir erzählt hat und ich dann überlegt habe, ob ich mir so Leute besorgen muss oder ob ich das selber mache. Und er hat erzählt, nee, du hast aufgerufen dazu, so. Und dann habe ich dich angehauen über Insta und geschrieben, hier, stimmt das? Denkst du den wirklich? Und dann haben wir telefoniert.
Aber dir ging es ja um Social Media Management so ein bisschen, ne? Oder?
Ja, genau. Oder überhaupt, ja,
überhaupt
Social Media.
Internet.
So, ja, weißt du, überhaupt Internet, so als hättest du mich angerufen und gesagt, sag mal, Jan, wie geht das, wenn ich so eine Bassdrum?
Ja,
Genau.
ja, voll. Das weiß ich noch. Da haben wir kurz telefoniert. Danach haben mich übrigens voll viele, also jetzt nicht nur wegen dir, sondern voll viele Leute angerufen seitdem, dass die irgendwie wollen, dass ich nicht nur ihre Kampagnen, sondern ihr Leben ins Internet bringe. Wirklich.
Aber machst du nicht.
Das ist schon oft passiert. Ja. Naja, es gibt so Sachen, so ein paar Geschichten, so Tooling oder so, was wir entwickelt haben. Keine Ahnung, digitaler Download-Code, Scheiß runterladen oder so. Kostet immer Geld. Da haben wir dann ein Tool für
gebaut. Ist das dieses Quadrat mit den...
Ja, dieser QR-Code?
Ja?
Nee, also okay. Ja, grundsätzlich auch, das ist der Link, der dann ins Internet führt. Ja. Aber du musst ja irgendwie, die Leute kriegen jetzt ja heute, kaufen eine Vinyl und können sich dann aber auch digital,
ja,
so meinetwegen irgendwas unkomprimiert runterladen.
Ja.
So. Genau, und dafür haben wir damals irgendwie Tools angefragt, das sollte ein paar tausend Euro kosten. Und sowas haben wir dann gebaut, einfach, ich bin ja bei einer Werbeagentur so, ne? Wir bauen online und Zeug.
Du bist auch voll Programmierer.
Ich bin Programmierer und so, genau.
Klar,
okay. Dann haben wir sowas gebaut und sowas verkaufe ich jetzt halt. oder WhatsApp-Bots für irgendwelche Kampagnen und so Scheiße. So Sachen, die ich halt eh da für mich gemacht habe. Und wenn die jetzt irgendwer braucht, warum nicht? Dann sollen die halt benutzen. Und manchmal fragen mich dann halt Leute und wollen eigentlich nur sowas haben wie so zum Beispiel ein WhatsApp-Bot. Und dann sitzt man in so einer Runde und dann bin ich immer dumm und spucke mal in 5 Minuten 1000 Ideen aus. Und das ist dann aus Versehen eine Kampagne, die kostenlos an irgendwen verschenkt wurde, weißt du? So, und sowas mache ich aus Versehen dann immer dazu. Wenn irgendwer was braucht, dann trifft man sich und dann... Dann hast du halt eine blöde Idee und dann sage ich die aus Versehen immer direkt, anstatt einfach mein Maul zu halten und dann ist sie da. Und dann nehmen die die.
Ach so, aber du hast doch nicht so mit so vielen anderen Musikern oder so kollaboriert oder so, hast du noch nicht, ne?
Gar nicht, nee, ich sag auch immer Features ab und so. Also gibt's jetzt ja auch manchmal Anfragen. Erstmal habe ich keinen Bock, diese Hook-Hure zu werden, die, weißt du, es gibt ja immer, manchmal gibt's so Typen, die singen irgendwas, die singen gerade beim Rap immer die Hooks. Und das fand ich, das waren die Waxen aus der Truppe, so. Ich will keiner von denen sein.
Ich bin auch eine Hook-Hure.
Ja, aber du rappst halt auch. Du hast immer noch einen 16er hinten dran oder so. Und es gibt Leute, die singen halt nur die Hooks.
Ja, aber meine Rap-Kollegen, die rufen auch gerne an, um mich für einen Hook zu holen.
So, und darauf habe ich irgendwie keinen Bock, auf Hook-Hure. So, und irgendwie das richtige Feature ist ja nicht so richtig um die Ecke gekommen. Und ich mache auch Mucke, ne? Ich komme irgendwie, keine Ahnung, um 1 Uhr morgens nach Hause, dann sitze ich mich ins Studio und mache noch 2 Stunden ein bisschen Mucke. Und manchmal passiert was Geiles.
Hättest du das jemals rausgebracht, wenn du nicht schon so groß gewesen wärst bei YouTube und bei Instagram und so?
Klar, das sehen auch immer alle falsch, ne? Als ich die erste Platte rausgebracht habe, da war natürlich irgendwie, die Leute wollten gucken, dass ich was schweiße, Alter. Die hatten noch keine Lust auf Musik. Danach ist das ja viel größer geworden. Das ist ja durch Musik auch passiert.
So, echt?
Ja, klar. Als ich das erste Ding gemacht habe, ich habe das Album ja ein halbes Jahr angekündigt oder so. In der Zeit ist das alles passiert.
Weil als er mir erzählt hat, das war von dir, das war ja kurz bevor dein Album rauskam.
Ja.
Und ich habe dich darüber kennengelernt. Und das ist ja immer so ein bisschen so, wie wenn man... Dieses Ding, wenn man sich, ich komme ja nicht aus der Autowelt, aber das haben sich früher immer viele erzählt, wenn man sich einen roten Fiat kauft,
ja, dann
fährt man so rum und sieht auf einmal so ganz viele rote Fiat.
Ja.
Und als er mir von dir erzählt hat, ich dir gefolgt habe, bist du mir dann überall auch viel mehr aufgefallen und das war vor der Mucke.
Ja, das war während der Mucke, oder?
Nee, es war bevor das Album rauskam.
Ja, genau, aber ich habe diese Kampagne, wenn du die so nennen willst, vor diesem Album,
das war halt
Singles rausgebracht. Also, ja, noch länger, 3/4 Jahr Promophase, wenn du so willst. So. Weil ich hatte ja nichts, so. Und das war ja auch eine Produktion, wir hatten keine Kohle. Das heißt, das war ja wie eine riesengroße Dingsbums-Kampagne. Wie heißt das, wenn du Geld kriegst, bevor du was tust?
Crowdfunding.
Ja, Crowdfunding-Kampagne.
Wow.
Und manchmal kriegst guck mal.
Ich hätte jetzt Crowdsurfing sagen.
Ja, genau, es war wie so eine Crowdfunding-Kampagne. Ja. Wir haben ja die Produkte davon erst produziert, so. Also, weil wir auch kein Geld dafür hatten und auch nichts.
Drumherum. Aber diesen ganzen Park und das, oder das Land und das Bauen und das Ganze, das gab's doch schon
vor
der Mucke.
Genau,
das ist doch nicht die Kampagne von der Platte.
Nein, aber das ist alles, das gab's vorher ein halbes Jahr. Oder so.
Okay,
also es war so, das ist alles, alle sagen immer schon so, ja, das war ja alles riesig und klar konnte er das so schaffen und so, weil er hatte eine riesen Fanbase oder so. Aber ich habe vorher einfach, ich lade seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so kleine Muckeschnipsel bei Facebook hoch und so, weißt du? Mhm. Das habe ich schon immer gemacht, hat aber nie jemanden interessiert. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu schweißen so und anderen Scheiß zu machen und was abzuflexen.
Das
waren die Leute irgendwie cool. So, und dann, das sind aber nicht die Platte gekauft haben, sondern das ist irgendwie eine komplett, da war wie so ein Reset. Wieder null, dann habe ich das versucht zu machen und dann sind immer mehr Leute dazu gekommen.
Aber dein Prinzip ist ja auch, du limitierst ja total. Du hast ja diese Spielregeln ein bisschen verändert. Also deine Platte kann man dann irgendwie, konnte man kaufen und dann war sie weg. Also wenn du dann nicht bekommen hast, dann war es aus.
Genau.
Und dann gab es die dann, wie viele Tagen war die ausverkauft?
Naja, die ist ja sofort ausverkauft. So musst du sehen. Ich habe nur so viel produziert wie auch.
Eine, oder?
Ja, genau, eine einzige haben wir verkauft.
Nein, es gab nur.
Es gab das erste,
nur ein Ori, ein.
Hä?
Hast du nur gesagt.
Was denn?
Ich habe irgendwo von dir ein Zitat,
dass ich nur ein Album machen
will. Ja, genau. Album.
War ja auch, das war die ganze Zeit die Idee, weil ich dachte so, Alter, ich halte das nicht aus, ey. Das ist so viel Scheiße. So wie du das schon erzählt hast. Ich habe das komplett unterschätzt natürlich, was das für Arbeit ist und was da dran hängt. Und habe ich auch keinen Bock auf diesen ganzen Fernsehmist und so. Und dann habe ich gemerkt, Alter, das ist echt nicht meine Welt, ey. Diesen ganzen Dreck, alles drumherum. Ich war halt Bock, Mucke zu machen und ich habe auch Bock, das auf einer Vinyl zu sehen und so. Aber alles, was danach kam, war eigentlich nur anstrengend so. Und dann gab es ja 1000 Probleme und hier falsch produziert und falsches Granulat und Distribution und Hallen und Miete und und Gabelstapler holen, um die Paletten auszu. Und also wirklich von A bis Z, wir haben ja alles gemacht so. Und dann habe ich gemerkt, Alter, das kann ich nicht normal, ey. Und dann habe ich gesagt, das wird auf keinen Fall, okay, wird's nochmal eine Platte geben. Und dann habe ich halt anderthalb Jahre so zu Hause Mucke gemacht und immer wieder irgendwie Songs geschrieben und dachte so, ey, ich muss das nochmal machen, aber alles, was vorher Kacke war, muss ich halt jetzt nicht mehr machen, so. Weißt du?
Nicht besser, also, sondern einfach nicht.
Ja, einfach, oder also nicht mehr so. Und dann habe ich halt gedacht, so, damals hat Krasser Stoff das verschickt, ne? Und mit denen haben wir einen Deal gehabt für den Versand von dem ganzen Zeug. Und dann, in der Zwischenzeit hat sich bei mir aber auch voll viel ergeben. Ich produziere so faire Klamotten in Portugal und so und hab dafür auch eine Distribution. Also da gibt's halt so Hallen in Köln, da arbeiten Leute und verschicken meine Klamotten, ne? Und dann habe ich gesagt, ey, wenn wir das jetzt machen, ne, und ich gebe das wieder zu irgendwem anders, das ist mega dumm, wir haben das eigentlich alles selber so. Und dann haben wir den blöden Fehler gemacht und haben gesagt, gut, dann lass es doch über unseren Shop verkaufen. Also muss ich den Shop auch noch zusätzlich bauen. Dann haben wir jetzt eine Halle extra gebaut, die wird jetzt gerade parallel fertiggestellt, damit da überhaupt die ganzen Boxen rein können und so. Also ich wollte viel weniger machen. Und hab
alle
viel
bauen, um da Boxen hinzutun?
Ja,
für die. Kannst du ja irgendwo einmieten.
Nee, wir haben ja ein Lager. Also das ist ein Lager für die Klamotten. So, genau. Und wir verschicken auch für, keine Ahnung, Juju und so Zeug, verschicken wir auch den Merch und machen wir für viele Leute. Und
das Imperium, ey.
Naja, es ist immer aus der Not heraus, wir brauchten das halt so. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das alles schon hab, Alter, dann habe ich...
Aber du könntest einfach sagen, komm, lass das irgendwie machen.
Das war der Plan. Ich habe gedacht, ey, das macht alles jetzt jemand anders. Den Webshop auch und so, das hat mir auch gereicht. So, und ich habe da irgendwie Server kackt ab, weißt du ja, die ganze Infrastruktur für so einen Kram. Dann Musikvideos, habe ich auch gedacht, da buchen wir jetzt einfach mal eine Produktionsfirma und lassen ein Musikvideo produzieren. Und das muss ich mir nicht immer alles ausdenken und da drin mitspielen und so. Aber ich habe ja eine eigene Produktionsfirma. Weißt du, wir haben ja Lüttensdorf
doch wieder selber gemacht.
Genau, ich habe alles selber gemacht jetzt. Noch viel mehr als das letzte Mal. Also wir haben jetzt halt mit den Versenden der Geschichten, mit dem Shop, mit allem, es gibt jetzt Merch-Geschichten dazu, Klamotten neu gemacht und so, extra Tüten erfunden, damit die abbaubar sind und so. Ey, das ist mit der Potenz 10 oder so mehr Arbeit als das letzte Mal.
Aber im Mai kommt's dann.
Kommt raus, ja. Dann haben wir einen Kinofilm dazu produziert. Ja. Der ist für einen einzigen Tag, ja.
Dann weißt du?
Ja, genau. da kommt an einem einzigen Tag in alle deutschen Kinos kommt der Film. Also haben wir einen eigenen Filmverlag jetzt irgendwie mit Ole dafür gegründet, den Film produziert.
Also es erscheint mir schon sehr gigantomanisch.
Genau, ist es auch. Und das ist halt das Problem, dass immer sowas doof. Deswegen hast du komplett recht. Und dein Weg ist der allerbeste, zu sagen, Alter, ich halte mich da einfach jetzt raus, pump, tschüss. Ja. Mach es irgendwer anders so. Ja. Und das kann ich nicht, weil ich denke immer, ich mache das selbst, aber ich mache nur ein ganz bisschen und dann steckst du in der Scheiße fest, dann kommst du nicht mehr raus und machst halt alles. Ja. Und da drin stecke ich.
Gerade auf den Punkt, wo du Vater wirst. Dann, das ist so. Ja, ey, ab dem Moment wirst du so krass weg, wie nennt man das, Ballast.
Ja.
Weißt du, von Bord schmeißen.
Ja.
Ey, das ist echt so.
Glaube ich, ne? Prioritätenwechsel und so.
Zeitmäßig einfach.
Ja, habe ich nicht.
Hast du dir eigentlich mal, ich meine, du bist ja sozusagen dein Kernmedium bei YouTube, ne? Damit hat ja alles angefangen.
Ja, da habe ich auch Videos gemacht, aber ich fand es immer voll unabhängig davon und so. Ich hatte damals, mein Snapchat-Kanal war größer als mein YouTube-Kanal. Jetzt ist mein Instagram-Kanal größer als mein YouTube-Kanal.
Aber YouTube war schon das erste Ding. Weil
eigentlich
will ich auf YouTube hinaus, weil du jetzt ja auch bei YouTube irgendwie Gas gibst. So.
YanTube. Was ist da los?
YanTube.
Digga, was machst du da?
Keine Sache. Nein, ich habe einfach, das war ja auch einfach der Grund, weshalb ich dich da vor einem Jahr angerufen habe und wir telefoniert haben vor einem Jahr, weil ich einfach... ich habe ja erzählt, ich habe mir einfach Zeit gelassen mit Platte machen und dann habe ich gemeint, okay, zum letzten Sommer schaffe ich es nicht, dann nehme ich doch jetzt mal die Zeit, die ich habe, weil ich dann weiß, okay, dann dauert es bei mir wieder ein Jahr, weil ich im Sommer die Platte rausbringen will, da habe ich jetzt mehr Zeit und dann kann ich Führerschein machen, aber dann kann ich auch mich mal darum kümmern, der Klassiker bei mir ist halt, weil ich halt, Internet war mir immer egal so. Das war früher sogar ein Chimpfort, so wie Rollerbladen. Das war einfach uncool. Und also so zu der Zeit, weißt du, 99, 98. Und deshalb war, für mich ging es immer um Mucke. Und Internet war dann, klar, das wurde immer wichtiger. Und das war, da hat man dann auch so andere machen lassen. So, aber ich selber mich nie so dafür begeistert. Dann irgendwann mal so ein bisschen Facebook, das fand ich dann cool. Aber dann wurde es auch schnell wieder uncool, irgendwann 2014. Und dann letztendlich ist quasi die Jan Delay-Platte das erste Mal seit 6 Jahren, dass der wieder da ist und es hat sich so viel geändert, gerade internetmäßig, dass ich mir gedacht habe, so, okay, dann mache ich jetzt mal strebermäßig so ein bisschen schnuppern und gucken, was passiert damit, weil bei mir immer der Klassiker ist, okay, Platte ist fertig und dann so, ja, jetzt habe ich 2 Monate, um irgendwie eine Internetseite zu bauen, das zu machen, das und diesen ganzen Scheiß und das ist dann so völlig bescheuert, das wäre doch klüger, wenn man vorher damit anfängt, damit man einfach schon irgendwie sagt, dass man wieder da ist oder was sammelt, Leute sammelt so und das, deshalb habe ich einfach angefangen, quasi mir dann zu überlegen, was ich machen kann, ohne mit der neuen Musik zu kommen, was völlig davon losgelöst ist und einfach aber ein interessanter, cooler Content ist, so, der mich, weil ich es peinlich finde, mich immer so, so irgendwo Selfies zu machen.
Hast du dir so eine coole kleine Kamera geholt mit diesem Bildschirm, den du hochklappen kannst?
Nee.
Die YouTuber-Kamera?
Nee, braucht kennst man die, das? Ne?
Weiß ich nicht, hatten früher alle Vlogger. Ich hab die noch nie in der Hand gehabt, ich hab die nur mal gesehen.
Nee, ich hab nur ein Handy.
Aber dann machst du das? Hochkant?
Nee, Quatsch. Ich hab Flo seit 20 Jahren, das ist der derbste Kameratyp und der macht dann die Filme und macht das dann so, wenn wir irgendeine Idee haben oder so.
Aber ich konnte es wirklich körperlich spüren, als du erzählt hast, wie dieser Switch jetzt passieren muss von der Jan Delay, der irgendwie jahrelang auch so ein bisschen zurückhaltend war und so ein bisschen was Besonderes und einfach Sonnenbrille auf und irgendwie anders, hin zu dem, der jetzt irgendwie in der Social-Media-Welt ja irgendwie leben muss.
Ja.
Und das ist halt irgendwie, ich meine, du hast ja irgendwie einen Dreh gefunden, dass es gut läuft, aber eigentlich ist es ja, also aus unserer Generation kommt schon irgendwie skurril, dass sich die Leute das alles wegfilmen und alles irgendwie so viele Stories machen und so viele Sachen posten. Das finde ich, also ich habe es ja in meinem kleinen Niveau gemerkt, Wahnsinn, was wie unangenehm das eigentlich ist. Also ich kann mir nur andersweise vorstellen, wie unangenehm das für dich gewesen sein muss, nachdem man eigentlich jahrelang anders gelebt hat, immer so ein bisschen zurückhaltend war und nur das Produkt zeigen wollte, nur die Kunst zeigen wollte und jetzt so.
Aber fällt dir das schwer, oder was?
Ja, nee, also normalerweise, als ich quasi vor einem Jahr, als ich dann gedacht habe, okay, ich muss das jetzt auch mal machen, ich muss jetzt auch anfangen, regelmäßig irgendwas zu posten oder bla, den ganzen Scheiß, da war es super unangenehm und ich habe diese ganzen Leute interviewt, weil ich wissen wollte, was muss man machen, um da irgendwie eine Reichweite aufzubauen, und alles, was sie mir auch erzählt haben, hat mich nicht immer bestätigt, aber weißt du, dieses Ding einfach, mir ist es schon unangenehm, wenn ich irgendwo bin, mein Handy rauszuholen, mich selber zu fotografieren und Leute sehen das, weil ich selber, wenn ich irgendwo längs gehe und Leute sehe, diese denke so, weißt du? Und ich will nicht so einer sein.
Ja, voll, verstehe.
Und genauso will ich auch nicht der sein, wenn irgendwer das durchblättert, der dann mich sieht, wie ich so mache. Das ist einfach nicht meine Welt, deshalb muss ich rausfinden, geht das trotzdem, und dadurch, dass ich diese Zeit hatte, das war super, ich muss auch selber von irgendwie von was Fan sein oder da was finden, was ich cool finde, damit ich das selber machen kann.
So. Ja.
Und damit ich dahinter stehen kann. Und das war halt geil, dass ich habe mich einfach ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und glaube ich, dann dadurch einfach so einen Weg gefunden, dass ich was machen kann, dass ich irgendwie was präsentieren kann, ohne mich so zu selfien oder anzubiedern oder so, weißt du, dass ich immer noch
voll, nicht
bin. Das ist das Wichtigste irgendwie.
Aber das ist dieses Schamgefühl, dass du sozusagen jetzt
und ganz kurz abschließend und aber dazu dann mit dieser Zeit auch gelernt, das ist auch immer so wichtig. Das ist auch wieder wie diese Erkenntnis, was man macht und was man nicht macht, zu merken, ey, okay, man könnte auch noch viel mehr machen und diese Sachen, aber die sind alle schlimm, dann würde man viel mehr Leute haben, aber ich will das nicht, dann habe ich halt weniger, okay, ist cool mit mir, aber ich habe es rausgefunden, weißt du? Sonst sitzt man vielleicht immer da und grübelt, hätte ich das machen sollen oder hätte ich das, aber wenn man das alles einmal so gecheckt hat, dann kann man für sich abstecken, nee, okay, dann bin ich zufrieden damit, weil ich will das nicht.
Ja, okay, verstehe ich.
Aber hast du dieses Schamgefühl, so, oder kannst du das verstehen? Man, du bist ja jetzt schon seit Jahren so echt am Ballern, so contentmäßig auf allen Plattformen.
Nee, ich raff das schon. Also, aber ich glaube, es kommt auf die Attitude drauf an, wie du dein Handy zückst, wie du das hältst, wie du dich filmst. Finde ich wirklich. Es gibt Leute, die machen halt genau den hier so und gucken dabei merkwürdig und sind so aufgesetzt und auf einmal ist so eine neue Rolle und so. Wenn du das aber, du kannst aber auch cool sein. Ich mache das den ganzen Tag so. Und ich mache das seit Jahren. Ich habe letztes Mal geguckt, ich habe irgendwie seit 3 Jahren oder so keine Story bei Insta gehabt, so, weißt du? Also das heißt, so immer, genau, ja, das ist der bessere Satz auf jeden Fall. Genau, so immer, ich habe immer in 24 Stunden mindestens nachgelegt mit irgendwas, weil immer irgendwas passiert ist. Aber wenn es mal so Sachen geben würde, es gibt ja auch Tage, da die sind halt irgendwie, ich filme mich ja nicht, wenn ich am Rechner sitze und E-Mails beantworte, das ist einfach lahm, so. Da konzentrierst du dich und schreibst irgendwas, da brauchst du dich auch nicht bei Filmen. Aber es passiert immer.
Wie kommst du auf so viel Inspiration?
Weil es also so viel gibt in meinem Leben. Es passiert halt jeden Tag irgendwas. Ich hab kein Kind oder so. Ich hab voll Bock zu ballern so und irgendwie loszutüdeln und jeden Tag irgendeinen neuen Scheiß zu machen. Und dann passiert immer irgendwas. Und dann bin ich eher traurig, wenn ich das nicht gefilmt habe. Also habe ich irgendwie immer Material. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn du keins hast, das zu erzwingen, führt zu einem richtig wacken Kanal. Und das ist dann genau das Unangenehme. Und das ist dieser merkwürdige Moment, wo man sich filmt und so unangenehme Situationen entstehen. Und wenn du aber immer irgendwas Cooles hast, wenn du auf Tour bist oder so, passieren so viele verrückte Sachen, das sind halt genau die Momente, wo du halt die ganze Zeit filmen könntest und dann auch filmen musst.
Aber du machst doch alles selber.
Ja, klar, weil ich finde, alle anderen schneiden schlecht. Und ich finde auch, also zum Beispiel, das ist auch eine wichtige Sache, so dass man sich bei dem Scheiß einfach Mühe gibt. Weil gerade Insta und so ist ein Kanal für Leute, die das Telefon in die Hand nehmen, wenn ihnen langweilig ist. Und das ist der schlimmste Moment, wo man irgendwas posten kann. Aber das ist Instagram zu 80-90%. Immer liegen im Bett und es steht boring, ask me a question oder so. Alter, fick dich. Ja. Dann wirklich so, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. Wenn aber irgendwer kommt, ich schneide jede Story, weißt du? Ich optimiere Töne, gebe ein Grading daran, mach Sachen heller.
Aber alles am Telefon selber.
Ja, aber unterleg alles mit Musik so. Und das mache ich bei jeder Plattform, aber auch einfach, weil ich die Plattform irgendwie spannend fand. Das habe ich bei Snapchat gemacht. Jetzt so irgendwie bei Facebook habe ich das immer gemacht. Irgendwie IGTV angefangen. Überall alles, was irgendwie da war, fand ich irgendwie erstmal technologisch interessant und habe dann angefangen, da irgendwas zu produzieren. Und dann immer geguckt, was so geht. Jetzt heutzutage schneidet jeder zweite seine Story. Brian hat so diese, also der hat immer Bildmaterial gefilmt, das geschnitten und dann nachvertont, ne? Und da so gelangweilten Typen drauf gesprochen und so. Das machen so viele mittlerweile. Weiß nicht, das ist ja ein Maßstab. Du darfst halt noch nie, das ist das Nächste, wenn du auf eine Plattform kommst, so. TikTok, bestes Beispiel so. Ne?
Bist du da jetzt schon?
Ja, da bin ich aber schon nach dem Tag des Releases habe ich mich da angemeldet und dann geguckt und ich find's halt bis heute so beschissen.
Hast du dich schon jemals angemeldet?
Ich find's voll geil, ich hätte da voll Bock drauf, aber ich habe keine Zeit.
Für TikTok?
Ja. Bist du sicher, dass wir das Gleiche meinen?
Ja, ich finde das voll geil.
TikTok.
Das ist doch genau mein Ding.
Okay. Ja, genau, ist ja eine Musikplattform.
Ja, aber das ist Tanzen und das sind 12-Jährige.
Ja, das ist meine Welt.
Ja. Ich kann TikTok, ich finde das richtig schwierig irgendwie. Ich finde das sehr kompliziert. Und das ist aber ein schönes Beispiel dafür, finde ich. TikTok zum Beispiel gehört, weil das hat unglaublich viele Nutzer so und in der Theorie einen coolen Mechanismus. Einfach, schnell, ne, und so. Aber das ist noch nicht richtig erfunden. Da war noch nie jemand richtig Kreatives. Weißt du? Das ist so eine Plattform, so wie bei Insta-Stories so, da kannst du ja auch voll geile Sachen machen. Du kannst coole Geschichten machen, Verknüpfungen, Verlinkungen und so. Das kannst du aber auch in geil produzieren. Das, was Leute machen, Postings oder so, angefangen irgendwie mehrere Galerien zu erstellen, wo angeschnittene Videos drin sind und so. Das sind so coole Grafiken oder grafische Elemente. Und das gleiche könntest du bei TikTok auch machen, macht halt nur noch keiner. Das bedeutet, der beste Ansatz für so eine neue Plattform oder überhaupt für den Einstieg ist überhaupt nicht zu gucken, was irgendwer da macht, sondern nur zu gucken, was kann ich da theoretisch machen und dann irgendwas zu tun, ohne jemals geguckt zu haben, was alle anderen machen. Und vielleicht machst du was Neues und was anderes. Und dann hast du was Spezielles. Und dann hast du vor allen Dingen auch dein Ding. Mhm. Und aber wirklich.
Wieso? Ich finde das sehr interessant.
Nee, aber wirklich, das ist, weil alle gucken immer, was funktioniert bei YouTube. Deswegen gibt's halt so viele, es gibt nur das Gleiche. So, Männer versus Frauen, Jungs versus Mädchen, Vlog Nummer 3400, heute gehen wir einen Burger essen und
Reaction.
So. Reaction-Video, genau, Pranks, genau, ja. Meine ich ja, wirklich. Bei TikTok gibt's nur die gleichen, gleich aussehenden Mädchen oder Jungs, die zu dem gleichen Beat oder so einem Corona-Song tanzen. Es gibt immer nur das Gleiche, weil alle Leute sich immer nur angucken, was da ist und dann kopieren. Und das ist genau das Falsche. Wenn du groß und erfolgreich sein möchtest oder einfach nur Spaß auf einer Plattform haben willst, dann musst du was Neues machen. So.
Du denkst ja schon viel über deine Marke so nach. Ich meine, du bist ja wahrscheinlich der krasseste, vielleicht noch Deichkind, so aus der Generation, das geschafft hat, der seit 20, 25 Jahren das Ding durchzuziehen. So, ich frag mich immer, kann Jan das schaffen, was Udo geschafft hat? So noch mit 80, 70 irgendwie so eine ganze Generation komplett
begleiten. Ich glaube schon.
Immer relevant bleiben. Ist das so ein bisschen dein Ziel? Hast du das so, denkst du so nach?
Keine Ahnung, ich denke, weiß ich nicht, nee, aber es ist so, seit es Udo gibt, ist es auf jeden Fall so, und letztendlich gibt's Udo für mich, seit ich ein kleiner Junge bin, aber seit es Udo für mich in meinem Kreis so gibt und der so krass rockt einfach immer noch, ist es der Moment, wo man darüber nachdenkt, ja cool, wenn ich mal so so alt werden sollte und dann so Mucke machen sollte, dann will ich das so machen.
Und denkst du dann, also nur über die Musik?
Also nicht so genau, ja. So, sondern einfach, dann will ich einfach, der macht das geil. So. Mhm. Das meine ich, er ist er und so.
Aber denkst du denn auch so, um das irgendwie hinzubekommen, gehört neben der Musik halt noch jetzt TikTok dazu? Denkst du, ich müsste eigentlich TikTok machen?
Auf jeden Fall, wenn man nicht, das muss auch von Herzen kommen, wenn man nicht Bock hat, die ganze Zeit immer zu gucken, was da ist und es wenigstens kennenzulernen und so, Udo ist genauso schon immer, dann bleibt man irgendwann auch so stehen. Und dann kann das auch nicht passieren. Das heißt nicht, dass man sich krampfhaft an alles ranklammern muss und alles mitmachen muss, überhaupt nicht. Sondern genau das, was er gesagt hat gerade, das gilt eigentlich für alles und immer. Also alle Leute, die du interessant oder derbe findest oder krass, die irgendwas gemacht haben, sei es Musik, Film, Kochen, egal was, das sind immer die Leute, die nicht das gemacht haben, was alle machen. Ja. Es ist einfach so. Und die haben sich nicht hingesetzt und haben gesagt, ich will jetzt was ganz anderes machen oder so. Die haben einfach, waren Fan von irgendwas, haben eine Leidenschaft dafür und haben das gemacht und haben dann vielleicht reflektiert, was die anderen machen oder auch nicht, ganz egal. Und dadurch, dass das so unique war, was sie gemacht haben, ist es so large geworden oder sind sie so large geworden als Person, als Marke, als was auch immer. Das gilt schon immer. Das hat auch mit Internet, das kannst du da auch ausklammern. Voll. Internet ist ja einfach nur neues Medium, neu zu konsumieren, aber das ist einfach schon immer so. Und das Lustige finde ich auch, dass jemand wie er, also in der dritten Person sprechen, wenn Leute anwesend sind,
so wie der da.
Jemand wie Finn, dass ich so jemanden genau so kenne in meiner Generation, genau so, ich habe da wahrscheinlich auch sogar ein bisschen was von, aber eben einfach so Hans Dampf, ja, wenn du da sitzt, weißt du, ja, nee, ich will das genau so und dann will ich gucken, was machen die, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und dann die am Baller ich und dann mache ich meine Story. Genau die gibt's in meiner Generation auch, nur eben ohne dieses sich dabei Filmen und Internet aufgewachsen und deshalb ist es für unsere Generation einfach nicht so normal und für dich ist es ganz normal und deshalb ist das als Element für diesen Hans Dampf dazugekommen.
Ja, genau.
Und deshalb ist es ganz normal, dass du in deine Stories guckst und siehst, scheiße, seit 3 Jahren ist jeder Tag, den gefilmt. Ich erlebe, habe gefilmt.
Ja, ja, voll.
Das ist ja für jemanden aus meiner Generation richtig so, oh, danach würde ich mich im Schrank einschließen. Fuck! Weißt du, die
wird ja,
so.
Voll, voll.
Und das ist einfach der Unterschied. Und es wird genau so ein Element geben, bei meiner Generation, bei dem Hans Dampf oder bei mir, was die Generation davor, da hat dann jemand auch mit mir, als ich so jung war, gesessen und der hätte auch gedacht, oh Gott, wie kann der das überhaupt alles so, das, weißt du, weil das ein neues Element dazugekommen ist. Mir fällt jetzt nicht ein, welches, wahrscheinlich irgendwie samplen, scratchen, neu machen, verwursten oder ich weiß es nicht. Aber das ist einfach, das wird immer so bleiben. Du musst unique sein und du musst es nicht so machen wie alle anderen, weil dann bist du wie alle anderen, das will auch keiner hören.
Das ist ja auch Plattform, also das, was du sagst, ist halt einfach Plattformunabhängigkeit. Ja, deswegen so dieses, du bist YouTuber oder du bist, ja, da hat man mal was gemacht, aber das ist so wie, keine Ahnung, Böhmermann oder so, ne? Der ist Fernsehen eigentlich, ne? Der ist auch ein bisschen Twitter, du suchst ja die Plattform raus, wo das, was du tust, irgendwie funktionieren kann, aber nicht, weil es da funktioniert, sondern einfach, weil das Tooling und der Mechanismus da irgendwie.
Und weil er auch so ist und weil er auch diese Vorlieben hat und deshalb das macht und nicht, weil man heutzutage als Journalist oder so auf Twitter sein
soll. Ja, genau.
Er hat dann Bock drauf und eine Leidenschaft dafür und das kommt rüber. Und genau so, deshalb ist er dieser Typ von Journalist und oder Moderator, Entertainer, was auch immer, der mit so unglaublichen Ideen dann kommt, wie diese ersten Dinger wie Varoufake und sowas. Das wäre nicht gekommen, wenn der nicht genau so aus diesen Bestandteilen bestehen würde. Und so genauso ist es bei dir. Und genauso war es früher irgendwann bei mir. Und genauso ist es aber auch bei irgendeinem Koch. Weißt du?
Ja,
es ist auf jeden Fall so. Das hat gar nichts, das kannst du von allem entkoppeln.
Aber sag nochmal, eine Plattform, die ich finde, die trotzdem irgendwie zentral ist, ja gerade für Musik, ist Spotify. Und da geht es jetzt ja nicht so um Inhalte kreieren, sondern einfach wie so den gesamten Mechanismus, das ganze Spiel ändert sich so ein bisschen, weil man da jetzt irgendwie andere Sachen erreichen muss als früher mit der Platte. Ist das für dich ein Einschnitt gewesen, als auf einmal Spotify so stark geworden ist, dass du irgendwas anders gemacht hast als früher?
Das lerne ich ja jetzt erst kennen, im Prinzip.
Weil stimmt, ne?
Das, was ich meine,
Alter, das ist so halt krass, so. Dein letztes Ding davor war.
6 Jahre her, weißt du, so. Und es ist halt wirklich so, dass das, was ich auch in diesem Jahr, gelernt habe, ist, dass eben dadurch, dass diese Insta-Welt und diese ganze Social-Welt so wichtig ist, weil sie eben direkt mit dem Musikhören auf Spotify verbunden ist. Mhm. Alles geht so klick, klick.
Ja.
Und das ist halt so krass. Und dieses, was für mich komplett neu ist, wenn eine Platte rauskommt, ist sie alt. Also im Prinzip war früher das so, du hast eine Platte rausgebracht, dann bist du auf Tour gegangen, dann nochmal 2. Tourteil und am letzten Tag, und hast da auch noch Singles rausgebracht und am letzten Tag des 2. Tourteils war die Platte vorbei.
Ja.
Und der Tag ist jetzt der Tag, an dem die Platte rauskommt.
Eine Woche.
Weißt du,
eigentlich eine Woche
davor.
New Music Friday, du hast 7 Tage.
So, das ist das Ding, und deshalb bringen alle Leute vorher ihre Songs raus, weil du brauchst immer diesen Neuheiten-Push. Weil an dem Tag, wo dein Song raus ist, ist er halt raus. Und dann hast du halt diesen Neuheiten-Push nicht mehr. Und das ist halt krass. Aber ist okay, weil am Ende des Tages geht's ja immer noch um geile Mucke. Und dann, wenn ich denke, ich mach geile Mucke und ich will sie rausbringen, dann muss ich das, spiele ich das Spiel dann halt oder versuche ich das Spiel dann halt so ein bisschen mitzuspielen und mach aber trotzdem meine Platte fertig, aber mach mir dann halt auch dann Gedanken, dass ich, bevor die Platte rauskommt, Singles rausbringen, viele. Was ich früher nicht gemacht habe, so, weil es einfach so ist.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, dass man dieses, klar, dass es einen Ablauf gibt, der jetzt irgendwie erprobt ist und der funktionieren kann. Ich feiere aber jeden, der seinen Song am Donnerstag hochlädt, anstatt am Freitag oder so. Weil Freitag ist New Music Friday, so, da gibt's immer, Freitag gibt's neue Mucke, ne? Ist jetzt so. Jede Woche Freitag gibt's neue Singles. Oder auch dann Albums, Releases und so sind auch immer am Freitag. Und ich find's halt geil, wenn jemand das zum Beispiel nicht macht. Weil das, weißt du, ich glaube, alles, was irgendwie gegen Regeln verstößt, ist erstmal sympathisch. So einen anderen Weg zu gehen oder das einfach so zu machen, wie man will. Du kannst es ja jeden Tag hochladen. Du musst dich da nicht dran halten. So. Dann gibt es natürlich, es gibt so viele Spielchen da drauf. Also, keine Ahnung, Editorial-Playlisten sind das Wichtigste. So, Spotify hat Listen, da sind, keine Ahnung, Modus Mio oder so. Weiß nicht, 2 Millionen Abonnenten oder wie viel
das ist. Das ist halt krasser, als hättest du früher eine N1 bei Viva gekriegt.
Genau.
Also, es ist noch krasser. So. Und N1 bei Viva war früher das Krasseste. Wenn du das hattest, dann hattest du einfach automatisch einen Hit. So.
Ja.
Und Modus Mio ist noch krasser. Ey, ist es so, ich schwöre.
Ja, schon richtig groß. Das Geile ist halt, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall war das Gute, dass die das auch ein bisschen supporten. Also gerade Spotify finde ich ist echt ein cooler Verein jetzt, weil die das von Anfang an unterstützt haben. So, weil die genauso sind. Weißt du, bei mir zum Beispiel im Büro kam mal so eine Mutti an und wollte ihren Sohn für ein Praktikum anmelden, ne? Und dann meinte ich so, ey, der hat schon verkackt, weil du jetzt gekommen bist.
Ja.
So, ne? Und das ist bei Spotify auch so, weil du schickst da halt, am geilsten gehst du selber hin und sagst, ey, pass auf, ich hole euch früh mit ins Boot, das ist das, was ich plane, hier sind die Songs, die sind noch super rough, aber ich glaube, es ist geil so und habt ihr nicht mehr Bock, das zu hören und wollt ihr dabei sein und wollen wir das nicht zusammen machen? Ich habe sonst niemanden. So, und dann sind die halt auch so, dass sie sagen, ey, geil, cool, dass du rumgekommen bist, wir haben voll Bock auf neue Musik, so. Und vielleicht kann das auch was werden und wir unterstützen dich.
Du hast jetzt deine eigene Playlist gemacht, ne? Oder so neue Spotify.
Ja, das gehört ja alles dazu. Also genau so überall das halt jetzt nicht, weil man es so macht, sondern weil man es so macht. Ja. Weil, weißt du, es ist so ein bisschen so, wie wenn ich irgendwie 82 rausgekommen wäre und schon seit 20 Jahren Mucke machen würde und dann würde man mir sagen, ja, wir müssen jetzt auch eine CD machen. Und sage ich halt,
Okay.
Machen wir eine CD. Weißt
du? Wie bist du eigentlich da zu der Kollabo gekommen mit bei Anma mit Jesus? Ist das so ein bisschen, dass du auch gedacht, okay, man muss jetzt irgendwie mit solchen neuen Leuten auch Kollabos machen oder so? Oder
nee,
du,
null.
Weil du dich schon lange kennst, aus dem Viertel und so?
Das auch, aber vor allem ist es einfach, ich hab, das hat auch niemand interessiert. Ich habe 3 Jahre davor auf meinem letzten Jan Delay Album auch ihn drauf, auf dem Remix drauf gehabt. So, da hat keiner nachgekräht. Und dann halt 3 Jahre später den Song gemacht. Oder das war, weil ich den Song gemacht habe und dann an der einen Stelle einfach genau wusste, was ich da will oder was ich da so höre. Ich war so Fan von einem Song auf einem Kendrick Lamar Album, wo da auch so eine Stelle war, wo dann echt irgendein Dancehall-Typ kommt. Und in Deutschland haben wir halt keinen so einen Dancehall-Typ, ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war. Aber ich wusste genau so eine Stimme und dann wusste ich halt sofort, ja, das muss Jesus machen. und er hat halt nicht diesen Dancehall-Flavor, aber wenn danach dann zum Beispiel, weil Gentleman ist der Dancehall-Typ in Deutschland so, oder der Reggae-Typ, aber der hat halt nicht diese Stimme und dann dachte ich, ja, okay, dann frage ich einfach mal beide und beide, ja, Bock, geil, und dann haben wir es gemacht und es war halt super geil, aber es war halt nicht irgendwie,
es war jetzt nicht strategisch,
nicht irgendwie, ha, ich muss jetzt was mit 187 machen oder oh, ich brauche auch noch einen Reggae-Vibe hier oder irgend so ein Scheiß, sondern es war einfach wirklich einfach der Musik und dem Moment geschuldet, wie was so eine Idee war.
Ich habe dadurch oder durch sozusagen deine Beziehung zu denen zumindest die überhaupt erstmal kennengelernt, weil du hast immer bei uns aufgelegt vor Jahren auf einer Aftershow-Party.
Ja, und dann habe ich eine Rechnung gekriegt.
Und dann hast du die Jungs
mitgebracht. Weil die ganzen, ja.
Ja, wirklich? Unglaubliche Geschichte. Also Jan legt auf und sagt so, ja, kommen noch ein paar Leute auf Gästeliste und so. Wir so, ja, alles klar. Und dann waren auf einmal so im Backstage-Bereich da Leute, wo ich so dachte, kenne ich ja gar nicht. Also, und die sehen auch ein bisschen anders aus als der normale Besucher hier und ja. so. Und ehrlicherweise hatte ich auch so ein bisschen Schiss schon, so, weil das auch so viele waren und so kräftig und sahen relativ rough aus. Und dann so, ja, das sind die Freunde von Jan. Ich so, ah, okay, mal gucken, wer es ist. Und dann habe ich das wieder da, und dann haben die da auch noch an dem Abend ordentlich Gas gegeben. Und
Klo vollgetaggt.
Ja, ja, klar.
Das Geilste war, dass das, ein uralter Kumpel von mir dabei war auch noch, der quasi also meine Generation ist. Und dann meinte, ey, alles gut, wenn du auflegst und so, ich passe auf die Jungs, ne? So meinte halt Gas und Bones. Mhm. Ich so, ja, alles gut, ey, alles easy. Und dann habe ich danach von euch so ein Foto gekriegt, von wegen, ja, hier, alles klar, war cool im Booking, aber die Tags im Backstage und so, scheiße, und hier Rechnung und so, streichen. Und dann sehe ich so das Foto und da sind keine 187 Tags, sondern die Tags von meinem alten Kumpel.
Ja, ich pass auf, die Jungs. Das war so eine meiner Lieblingsgeschichten in meiner UMR-Zeit. Generell sage ich ja jedes Mal, kann ich auch nicht mal sagen, dass wir Jan wahnsinnig viel zu verdanken haben, weil er der, naja, Bo war da der allererste, aber dann Jan so bei uns gespielt hat, das war für uns mega, mega, mega in den frühen Jahren.
Weil du immer sagen kannst, er war schon da, du kannst mir vertrauen, das wird ganz okay.
Ja, es war ja damals auch bei uns so, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, was alle total geflasht waren, alle ihre Handys rausgeholt haben und das gefilmt haben, so vor, war das 6, 7 Jahren. Mhm. Und dann war das für uns das eingebaute Marketing fürs nächste Jahr, weil alle so sagten, krass, der ist da.
Ja.
Und da war das, in dem Moment konnte ja keiner mehr kommen, aber fürs nächste Jahr waren, dachten alle, da kommt wieder irgendwas und dann haben wir das auch gemacht, haben wir da irgendwie eine Idee oder jemanden überzeugen können. Und
kanntet ihr beide euch vorher oder was? Oder?
Nee. Achso, okay. Also ich bin da, also das ist kann ich natürlich, aber jetzt nicht persönlich.
Ja,
wann war denn das? Das ist aber länger als 6, 7 Jahre her. Das ist bei einer großen Freiheit. Das
ist in der großen Freiheit, ja. Also da muss, also seitdem bin ich also jetzt nicht nur dankbar, sondern auch irgendwie dann irgendwie dein ganzes Umfeld so ein bisschen kennengelernt, Kollege Affenmann und so. Und bin, hat uns viel gebracht, weil einfach so alle jetzt bei uns gucken, wie könnte das sein, von 200 Leuten auf 60.000. Das ist ein Riesenelement.
Ja.
Naja, also es kommen im Mai dein Album und im August dein Album. Mhm. Man sieht dich aber im Sommer auf keiner großen Bühne oder sowas.
Nee.
Was machst du denn den Sommer über? Hast du schon was vorgenommen? LKW-Führerschein.
Nee, ich hab tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich es durchziehe, aber ich habe halt dadurch, also meine Tochter wird eingeschult und danach muss man sich ja dann auch mal an Zeiten halten. Und dadurch, dass ich nicht Festivals mache, also ich meine, klar, ich muss für die Platte bestimmt einiges machen, aber dass ich irgendwie mit einem Führerschein jetzt quasi VW-Bus,
geil,
wo man drin pennen kann.
Ja.
Dann mal, ja, das war, ist immer schon mal ein Traum. Und dann, sie hatte auch voll Bock drauf und dass wir dann losfahren.
Ich glaube, ich habe auch ein lustiges Bild.
Ja. So erstmal. Ja. Weißt du? Also es wird auf jeden Fall. Und deshalb muss ich bis dahin auf jeden Fall fahren, ey, sonst kann ich das nicht durchziehen.
Ja.
Und vielleicht kriegen wir dich ja noch irgendwie für Mai wieder zu irgendwas überredet. Das Mai ist ja vor der Festival-Season. Und die große Frage ist ja erstmal, gibt es überhaupt ein Event dieses Jahr? Weil wenn Corona so weitergeht, dann gibt es wahrscheinlich eh gar keine Festivals. Ja.
Also wann wäre das? Wann ist das? Wann Datum?
Wir hoffen zu sein am 12. und 13. Mai. Und dann
ist ja, ach so, euch betrifft das auch?
Oder? Ja, noch nicht. Ja.
Aber jede Großveranstaltung.
Ne? Ja, also wenn du Glück hast, hast du das perfekte Timing, weil in diesem
das Jahr
einfach gar kein Festival ist.
Ja.
Also gar keins.
Ja gut, für mich ist ja eh keins.
Ja, genau. Das ist für niemand eins.
Okay, klar, aber letztendlich.
Das kannst du natürlich auch geil benutzen. Ne? Machst ein Jahr keine Festivals und dann gibt's auch gar keine einfach. Das macht auch ohne dich, macht die Scheiße keinen Sinn. Weißt du was, dann lassen wir es. Ja, aber Italien war heute auch komplett ist zu jetzt, ne?
Ja, es gab gerade die Ansage von Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister, der gesagt hat, keine Großevents über 1000 Leute mehr in den nächsten Wochen in Deutschland.
Ja.
In Deutschland, also auch Bundesliga und Champions League, alles.
Echt, ne?
Ja, also klang so. Ich gucke es mir jetzt ja relativ genau an.
Franzi hat vorhin gelesen, bevor ich losgefahren bin, dass Italien zu ist quasi. Keiner darf mehr rein, keiner darf mehr raus, alle müssen zu Hause bleiben und so.
Echt, ne?
Ja, ja. Also ein Land.
Dicker.
Ja, ist richtig heftig.
Ja, was machst du im Sommer?
Ich habe noch richtig viel vor, jetzt ab August ist bei mir dann ein bisschen so, ab August geht ganz voll viel zu Ende. Dieses scheiß Hausboot muss fertig irgendwie. Da haben wir auch eine Doku drüber. Die haben wir schon verkauft, aber das Boot ist halt noch nicht fertig.
Und an den Verkauf?
Sag ich noch nicht.
Also große amerikanische Plattform mit N?
Könnte sein.
Okay, wow.
Naja, auf jeden Fall, das Boot wird fertig. Ich habe mir so eine Sendung ausgedacht für ZDF Neo. Das darf ich aber auch noch nicht sagen.
Schneiden wir raus.
Ja, ja, genau. Also wirklich, weil ich habe schon richtig Ärger gekriegt. Ich habe da gefilmt, als wir da waren und habe da, ich habe meinen Arsch kopiert in so einem Raum einfach, als wir das Ding da gepitcht haben. Und habe ich das bei Insta hochgeladen und da gab es Mörderärger.
Wieder einen Arsch kopiert.
Na, wir waren da und haben das Konzept vorgestellt. Ich habe mir so eine Sendung ausgedacht. Und ZDF Neo wollte die haben. Und dann sind wir hingefahren und dann war oben halt so kurze Pause. Ich bin mit Brian eine rauchen gegangen und unten waren wir halt in den Büros. Da habe ich einfach meinen Arsch kopiert. So in so einem Raum halt. Bin ich reingegangen, da stand ein Kopierer. Dummer Jungstreich, fand mir witzig so. Habe ich halt, also hab ich den hier kopiert und gefilmt und habe ich das gepostet. Und dann war halt so der ganze Vertrag auf Kippe und machen wir das wirklich und so. Das ist halt so eine Sendung, die geht nur ums Scheißebau mit Kumpels, ne? Und ich bin so, ey, Alter, wenn ihr das nicht rafft, ne? Dann sind wir auch komplett verkehrt,
ja,
ne?
Ja, voll.
Ja, und ich war eh die ganze Zeit total locker, aber die halt nicht. Und danach, jetzt habe ich richtig so Auflagen bekommen. Ich darf es halt noch eigentlich keinem erzählen, dass wir das machen und so. Egal. Mache ich sowieso schon die ganze Zeit. Also.
Aber mit Labels hast du oder sagen wir mit Marken, also euch beide brauchen Marken. Wir hören ja dann irgendwie möglicherweise, lesen, dass ja auch ganz viele Verantwortliche von irgendwelchen großen Brands, die brauchen euch weiterhin erstmal nicht ansprechen, richtig, ne? Oder gibt es irgendwelche Marken, wo ihr sagt, das würde ich machen. Wenn mich jetzt Nike anspricht und ich darf meinen eigenen Schuh machen.
Nike hat dich doch noch 100 Mal angesprochen, oder was?
Hat die gesprochen?
Nee, die nicht so locker. Also Endorsements, also ist ja ey, genau, das war was anderes. Also ey,
Schuhe oder so,
genau, ey, mir kann jeder alles sofort kostenlos schicken. Wir kriegen bloß nichts dafür.
Genau.
Okay, okay.
Und dann gucke ich mir genauso. Also finde ich ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe voll viele Kumpels, die machen geile Klamotten und so. Dann schicken die mir die zu, genau. Finde ich geil. Mal kaufe ich die nicht, dann schicken die mir die. Das ist ja das ist was anderes. Eine Werbekampagne ist was ganz anderes. Da hast du eine Markenbotschaft, die du vermitteln musst und so ein Scheiß. Auf so einen Kram habe ich keinen Bock.
Testimonial.
Ja, genau.
Yes,
ja,
hast du wahrscheinlich
schon. Ich stell mir vor, wie
alles, was du kennst, wurde schon gefragt.
Ja, wie viele Millionen Euro hat Jan in seinem Leben abgelehnt? Wahrscheinlich mehrere. Wahrscheinlich
alles das, was Thomas Dell gemacht hat.
Okay. Ja, aber hast du eine Nummer, die du weitergibst? Ich hatte das für diesen Heimwerker-Kram immer. Ich hatte zum Glück irgendwann mal einen gefunden, der auch so ähnliches Zeug gemacht hat wie ich. Dann hatte ich endlich so einen Typen, wo ich meinte so, ey, frag einfach den. Der macht das alles so. Der kommt zur Konferenz, der dreht eure Werbung, der macht das, der hätte das auch alles gemacht. Und schieb ich dem irgendwelche Filmkunden rüber und so. Und der hat da Bock drauf und ich halt nicht. Du brauchst aber so
ein paar. Ich glaube, da ist das super, aber in diesem Game mit Testimonial, da sind die eh so, dass die in dem Moment, wo die irgendwas machen, weißt du, kriegen irgendwie 50 Managements eine E-Mail.
Ja.
Die gleiten mit dem gleichen Inhalt.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und dann wird da sofort ausgesiebt. Genauso wie diese ganzen Castingshows, weißt du? Juries.
So, wurdest du viel angefragt?
Jede, die es gibt.
Ja, okay.
Aber willst du nie machen?
Nein.
Ach, warum nicht?
Ich das schrecklich finde.
Ja?
Ja.
Also ich meine, gut, jetzt bei neben Dieter zu sitzen, ist wahrscheinlich hart, aber.
Nee, aber was heißt schrecklich? Einfach so.
Naja, du hast ja gerade schon gesagt, du willst so, wenn du so Udo hast als Vorbild, als zum Beispiel, ne? Dann finde ich.
Der sitzt da auch nicht.
Genau. Ja, mal ernsthaft. Also, es gibt Leute, die haben halt schon ihr ganzes Leben so eine gewisse Realness bewahrt. Und die kommt ja nicht von ungefähr. Die kommt davon, dass sie nie Scheiße gemacht haben.
Genau.
Und wenn du das halt machst, dann bist du in vielen Augen einfach tot. In meinen auch. So. Also, ich verurteile richtig viele Leute dafür, was die so da draußen machen. So. Und das sind meistens Markenkooperationen. Weil die sich halt einfach kaufen lassen. Punkt. Und das finde ich schrecklich. Also es gibt Sachen, die passen und die sind auch nicht so schlimm oder die sind gut verpackt oder so. Aber und es gibt ja eben schreckliche Sachen. Und diese schrecklichen Sachen, die schaden dir einfach. Und die schaden dir langfristig, wie ich finde. Also ich vergesse sowas nicht.
Aber sag mal Beispiel für gut und gut verpackt.
Hat gut verpackt zum Beispiel Mowgli, kennst du die Sängerin aus Berlin? Nee. Die macht immer so, die ist super alternativ und öko. Und die macht so Werbung für irgendwie alternative in cool. Ja, also für diese grüne Coca-Cola Light. Nee, sondern die macht Werbung für so alternative Lippenstifte und irgendwie recycelte Klamotten und so, weißt du? Das Thema passt und sie verpackt es halt geil. Also sie hat wirklich die ästhetischsten Stories und Postings dazu, die ich jemals für Werbung gesehen habe. Das macht sie irgendwie selbst, das macht sie mega gut. Und es tut gar nicht weh, weil sie das, was sie da wirklich verkauft, das findet sie wirklich geil. Und das merkt man so. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann gibt's andere, die machen halt irgendwie all die Werbung auf Festivals oder
aber
so.
Was am Ende aber mal ganz ehrlich, ne? So dieses, das Beispiel von der Mowgli. Mhm. Ich kenne die jetzt überhaupt nicht und so und weiß gar nicht, was das so für Sphären sind. Also so wenn
Kohlemäßig?
Jetzt sagt, ja, genau. Also das müssen wir jetzt auch nicht, das kannst du ja auch rausschneiden. Aber es interessiert mich wirklich, was das bedeutet, wenn du jetzt auf, was das für ein Level, kannst du mir ja mal sagen, was das für ein Level ist?
Ich kann mal schätzen, ich bin ja neutral. Ich schätze mal, also wie viel...
Verkauft die das selber, macht sie ihre eigene Schminke?
Meistens oder sind das immer so Codes, ne? Also die kriegt so Gutscheincodes oder 20% Rabatt.
Und sind das dann Labels, die so regional und klein sind, oder ist das auch L'Oreal mit ihrer neuen Fairness-Marke?
Ja, genau. Alles scheiße und so 0,2% machen guten Lippenstift. Nee, das sind meistens kleine Firmen. Ich habe mir die auch nie angeguckt. Ich fand das halt immer...
Dann ist ja eh von der Kreativität
her... Nee, es ist doch kein Geld geben dafür. Sondern so eine Beteiligung am Umsatz.
Und ja, das sind aber eher so Postings, keine Ahnung. Die zahlen halt mal die Miete für einen Monat oder zwei. Sowas. Das ist jetzt nichts, das ist keine große Kampagne.
Aber, ist ja schon was. Das hätte ich schon nicht mal gedacht.
Doch, Alter, weißt du, wie schnell du Geld verdienen kannst über Instagram?
Ja.
Sag du doch mal, du weißt doch die Zahlen.
Ich habe überhaupt keine
also,
Ahnung.
Also ich sag mal, also du wirklich? Hättest in deinem Leben wahrscheinlich, also jetzt wirklich, habe ich nicht lange
drüber nachgedacht.
Ich hätte gesagt, wenn du alles mitgenommen hättest, dann wärst du vielleicht nicht so lange so real geblieben. Aber ich hätte gesagt, also zwischen 30 und 50 Millionen hättest du auf jeden Fall machen können.
Nein, meinst du?
Ja, jetzt schau. Meinst du 30 bis 50 Millionen?
Ja, hat Jan weggegeben. Also hättest du alles gemacht?
Nicht ernst?
Ernsthaft, ja. Ich glaube, du testest
Ey, aber ich habe auch mal irgendwann nur
gesagt, Alter, du bist so, aber guck mal, ja, aber guck mal, nur jetzt von mir, also, wenn man so eine Formel hätte, ne, wie du auf das kommst, was bei der Formel nicht stimmt und was hinkt ist, dass du immer den kredibilen Wert dazu addierst, von dem Finn sprach, den wir halt haben, weil wir sind. Ja, aber der würde schon ab der ersten Sache, die abgelehnt wird, oder nee, ab der ersten Sache, die gemacht wird, würde er schon dazu führen, dass das Potenzial danach nicht mehr ansteigen kann, weil er hat schon dazu geführt, dass die nächste Anfrage nicht mehr so wertvoll ist weil ich mein Image schon zerstört habe und nicht mehr den Wert habe, den ich habe.
Also da gibt's den
Snoop-Dogg-Faktor, den so nach unten. Genau, den David Hasselhoff.
Ich sehe das ja alles. Und ich meine, ich bin Fan von euch beiden. Insofern, ihr habt es alles richtig gemacht. Aber ich glaube, was man unterschätzt gerade als Künstler, ist die Macht von Distribution. Einfach die Tatsache, dass deine Scheißfresse immer im Fernsehen ist, ist super hilfreich. Weil es gibt halt Leute, die kennen dich jetzt vielleicht gar nicht, wenn du 6 Jahre keine Platte gemacht hast, die würden dich aber kennen, wenn du jetzt in einer großen Jury gesessen hättest. Und wenn du da auch dich cool verhalten hättest,
stimmt.
Dann wäre einfach so, ey, der Typ, der da immer sitzt, der ist so witzig oder der ist so irgendwie. Und dann hättest du eine Aufmerksamkeit, hättest du einen größeren Instagram-Kanal. Also ich glaube, dadurch, dass du halt diese Position hast, die ist ja auch vollkommen okay, und also mehr als okay, nichts zu machen, hast du, glaube ich, wäre meine Schätzung, wenn ich so auch sehe, was Firmen bereit sind zu bezahlen. Ich kriege ja mit, was du so durchgehst in der Welt. Und da würde ich sagen, du machst jetzt auch schon lange. Du bist jetzt irgendwie 25 Jahre im Spiel. Du bist alleine, das heißt keine Band. Du bist, also hast Beginner, aber bist ja am Ende auch selbst ganz viel nur Jan Delay. Deswegen glaube ich, das ist die Hausnummer, die du hättest, wenn du das alles mitgenommen hättest, wahrscheinlich bis heute nach Hause fahren können. Bei dir ist es mittlerweile ja auch schon so. Ich meine, du bist ja bei Instagram. Was hast du liegen lassen bislang? Würdest du selber schätzen?
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Ja, auch ein paar Millionen, auf jeden Fall schon.
Nein.
100%. Alleine von den
Baumwerken. Das würde ich sogar sagen.
Ja.
Wenn jetzt, das ist nämlich das, was ich, also ne, das ist genau das, was ich meine mit dem, wo die Rechnung hinkt. Oder diese Gleichung. Mit dem, wenn man einmal was zugesagt hat, fällt der Wert sowieso. Mhm. Wenn du quasi das Ganze so gemacht hättest, wie du es jetzt gemacht hast, ne? Und jetzt oder wahrscheinlich schaust du jetzt schon nervös. Ne? hast du gestern Abend hättest du noch mit Hornbach oder wenn die nicht pleite sind, wen gibt's noch?
Hornbach gibt's noch.
Den krassesten Deal eben eingetütet, weißt du? Und den hättest du nur deshalb eingetütet, weil du eben der bist, der du bist und nichts anderes gemacht hast und allein nur dieser eine Deal, das wäre hättest du einen zweistelligen Millionenbetrag.
Ah, nein,
so viel Geld. Also Hornbach würde ich sagen, einen Deal zweistellig, glaube ich nicht.
Aber so auf so eine Zeit, auf so, weißt du, so 5 Jahre oder so. Das
du meinst, wie
so ein Sportler.
Wie dieser dicke Saturn-Typ da.
Ja,
Technik, wie ist denn Technik?
Technik, ja. Ja, aber das ist ja Mitarbeiter von denen.
Ja, das ist ach ja so. Nicht das.
Naja, aber du meinst so ein Typ, der langfristig... Naja, aber
die kaufen ja auch deine Ehrlichkeit und deine Aufrichtigkeit damit ein.
Ja, ich weiß.
Und danach kriegst du halt nie wieder einen zweistelligen Million.
Ja.
Weil das ist das, was ich meine. Weil du hast es dann einmal an diese Baumarktkette für 5 Jahre verscheuert, wie so ein Franz Beckenbauer.
Wie man es macht. Also,
ich glaube, ihr noch Franz Beckenbauer als der... Als man noch Fernsehen geguckt hat und es noch Franz Beckenbauer im Fernsehen gab, wo du so einen Werbeblock gesehen hast und dann war Franz Beckenbauer und meinte, oh, ist der schon Weihnachten? Das ist also E+. Danach hat er so ein Bier getrunken, im gleichen Dings. Und danach hat er dir noch eine Versicherung verkauft. Unfassbar. Ja. Der Typ, Alter, der hat auf jeden Fall nichts liegen.
Aber ich sag dir, wer es richtig aus meiner Sicht gut gemacht hat und wo es mir jetzt aufgefallen ist, wo ich finde, alle Kredibilität ist immer noch da, ist Dirk Nowitzki. Der macht seit 10 Jahren, ja, macht er da diese
Lieber und, so, ne?
Und das ist irgendwie eine Bank, so. Also jetzt nicht so, wo man denkt, wow, cool. Aber der macht es, es ist irgendwie immer dasselbe. Macht nicht viel, macht das. Der macht
das ist aber immer smart.
Ja, und ja. Der, ich meine, der kriegt da ja auch Millionen dafür. Der bräuchte es ja auch noch. Ja, aber er macht es halt und es schadet ihm null. Ich glaube sogar, es hat ihm sogar geholfen, was ich gerade meine mit Distribution. Ja. Den würden in Deutschland, obwohl der ein toller Basketballer ist, viel weniger Leute kennen, wenn der nicht bei ihm lieber wäre.
Ja, ist auch so.
Und das musst du sehen. Also auch euch, so eine Werbekampagne kann euch sogar helfen, weil sie euch in, oder eine Show, weil sie euch halt in...
Klar, na klar. Deshalb haben das ja auch viele Kollegen gemacht, von denen man es nicht gedacht hätte.
Ja, es gibt ja aber auch, zum Beispiel Snoop Dogg, ist in jeder scheiß Werbung, die es gibt, der macht europäisch, der macht sogar...
Corona.
Alter, ja, der macht alles, der macht jede fucking Werbung, ich finde die trotzdem mega cool. Ja. Also es gibt Leute, weißt du, der aber der hat sich seine Coolness aber auch echt lange erarbeitet und der ist einfach, wie er ist und er ist voll der süße Grandpa geworden und so. Der hat ganz viel drumherum richtig gemacht, so. Ich glaube einfach... das kommt auf einmal, wenn du nur so eine Snoop Dogg-Position hast und einfach auch diktieren kannst, wie die Werbung zu sein hat und so.
Aber das hättet ihr ja beide.
Ja, weil...
Ach, also der Podcast dreht ab, aber ich würde sogar vielleicht überlegen, wenn man das, wenn man jetzt irgendwie so sagt, wie muss man denn als Next Generation von
Udo Ding, das wir machen ein Ding, wir beide bieten uns an
als so Paket fett.
Und die ganze Kohle geben wir richtig auf irgendwas Krasses.
Irgendwas Gutes.
Irgendwas richtig Krasses.
Kann, Sie können euch hier bei OMR melden.
Aber wir machen das nur, das. Aber wir machen das halt echt nur, wenn es so richtig so
also
richtig
Mindestgebot, kann. Sagen wir jetzt 5 Millionen. Wer 5 Millionen ausgeben möchte für Finn und Jan, für eine geile Idee, meldet euch bei uns, wir prüfen das dann. Wir geben das euch mal weiter.
Das sind auch solche ekligen Summen für so eine Werbung. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist in meinen Augen nichts wert.
Was, Werbung?
Ja.
Natürlich, das sind doch dahinter sind doch reale Umsätze.
Ja, ich weiß das ja auch alles, was dahinter steckt, aber so, es kommt aber darauf an, wie man das vermittelt. So, also ich habe ja auch noch nie für das ist ja genau das Ding, du ja auch, wir haben noch nie für was anderes Werbung gemacht, außer für uns selber. In unserem ganzen Leben. Ja. Also oder für Freunde so, weißt du? Wenn irgendwie dein Kumpel Mucke gemacht oder irgendwas Cooles produziert hat oder keine Ahnung was, dann sagt man mal so, wenn das wirklich gut ist, dann findet man das gut. Aber ich habe noch nie im Auftrag für jemanden irgendwas gut gefunden.
Ja, aber es gibt ja auch Sachen, die finde ich gut. Also das habe ich jetzt zum Beispiel erstaunlicherweise hier auch mit der Nummer 187 beobachte ich auch mit Interesse, wie die das machen. Und die Typen sind ja auch wirklich so anti-alles, sind ja schon so Gangster-Style. Aber die finden halt irgendwie Mercedes super. Oder die finden halt Nike super. Ich finde, das ist dann irgendwie, dass sie dafür Werbung machen, ist irgendwie ja vollkommen okay.
Das ist Snoop Dogg-mäßig.
Ja, genau. Voll. Und das gibt's ja bei euch wahrscheinlich auch. Also ich meine, bei einem Baumarkt.
Ey, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, weil du gerade sagst, du hast noch nie für irgendwas Werbung gemacht. Ich habe auch nie für irgendwas Werbung gemacht. Aber was zum Beispiel muckemäßig, wenn du tourst und so, ist das ganz normal. Festivals, Alter, überall, immer so. Ja. Und auch... keine Ahnung, ich habe dann auch mit, finde ich, Jan Delay Tour dann, keine Ahnung, Sony Ericsson damals, die geben dann extrem viel in die Tourkasse und die sind dann halt auf den Plakaten.
Ja.
Ich mache dann auch ein Konzert für die und da können die dann Leute einladen oder auslosen, dann gibt es dann irgendwelche Handy-Gewinnspiele. Sowas habe ich auf jeden Fall auch gemacht.
Ah, du bist ja auch eigentlich was.
Aber das ist nicht das, wovon
das
wir reden.
Anderes,
das ist nicht
genau.
Das Testimonial. Hey, hier, das ist, kauft alle einen Sony Ericsson.
Du bist ja auch eigentlich eher anti. Deinem letzten schon vor ein paar Jahren warst du in Hamburg hier in der Barclaycard Arena und dann gibt's ja immer so diese Logen, wo dann das Schild dran hängt, von dem die Loge ist. Und dann gibt's hinten die Möbel-Kröger-Loge. Und da weiß ich jedes Mal, wenn Jan ein Konzert gibt, irgendwann gibt's den Spruch, wenn du gegen die Leute in der Möbel-Kröger-Loge. Da
echt,
ich jedes Mal lachen. Da hast du immer,
echt, ne?
Ja, das ist,
was ist denn die Möbel-Kröger-Loge?
Die ist da so oben so ein
aber
so ein,
ich hau den Spruch nicht raus, weil
was da steht.
Weil, echt?
Ja, du stehst auf der Bühne, siehst dann da oben, da ist dieses Möbel-Kröger-Loge und denkst wahrscheinlich, fuck, ey, was soll das? Und dann sind da oben mal Leute drin und feiern und dann kommt immer Jan und sagt, ey, ja, schöne Grüße da oben, das ist die Möbel-Kröger-Loge. Finde ich jetzt
lustig. Ey, es gibt so Sachen, dass irgendwo, du bist auf Tour und dann auch irgendwo in der Provinz. Und da gibt's dann ja auch manchmal so Logen in so einer Handballhalle. Oder
ja,
so.
Genau.
Und dann kommt der Veranstalter irgendwann und sagt, du sag mal, da oben sind die von, das ist dann das größte Unternehmen des Ortes, hat die Loge. Du, wenn du da jetzt dann gleich nochmal da hochgehst.
Ja, genau. Nochmal Hallo sagen.
Gib noch 1000 ein.
So geil, ne? Männer, es ist gigantisch. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch das zu machen. Ich habe ja schon alles gesagt, bin Fan, ich habe euch viel zu verdanken, also insbesondere Jan. Wir machen demnächst was zusammen, wir dürfen mitwirken bei deinem Film.
Yes, sir.
Bin mal gespannt, wie das wird.
Geil.
Mit kollaborieren.
Muss ich dir jetzt oft genug schon sagen, dass du mir vertrauen kannst, dass es geil wird.
Ja. Ja. Wartet's ab. Also hört euch die neuen Platten an, folgt Jan Delay Official und Fim Bim bei Instagram bei irgendwo. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Geil, wir sehen uns bei TikTok. TikTok, Digga.